PPR, Superflex, Titan Premium. Gabriel Davis oder Amon-Ra St. Brown?
Amon-Ra.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Wir beide wieder in alter Rolle. Ich bin nicht mehr der Anfänger von nach meiner ersten Redraft-Liga, sondern bin wieder zurück als dein normaler Co-Host.
Ja, genau. Also gefällt mir auch ganz gut, dass ich dir dann nicht die Dynasty-Welt erklären muss, sondern wir dann wieder auf Augenhöhe diskutieren können. Und hast du denn die Spiele am Wochenende genossen?
Durchaus. Ich glaube, das konnte aber jeder genießen, oder? Im Großen und Ganzen. Bis auf deinen schweren Rückschlag, nachdem die Niners eigentlich schon fast draußen waren. Da war der Hype schon groß nach dem ersten Drive. Aber ja, die haben sich echt durchgebettelt. Also, wie auch immer es Jimmy schafft, aber er wird die Niners noch mit einem durchaus positiven Postseason-Record verlassen. Das ist echt, der Typ ist einfach ein reines Meme mittlerweile. Aber ja, ich habe gerade schon wieder gesehen, dass auf irgendeinem US-Talk-Format Jimmy einfach wieder als Winner bezeichnet wurde. Und dass es dem Analysten auf den Sack geht, dass man immer das Haar in der Suppe sucht bei Jimmy Garoppolo. Siehst du denn da irgendein Haar in der Suppe?
Auf keinen Fall, MVP.
Brutale nee. Performance halt.
Ja, gut. Ich glaube, da zu dem Thema ist alles gesagt. Er kann sich auf jeden Fall bei DeMeco Ryans bedanken und vorher auch schon bei Robert Saleh. Also die beiden, was sie für Defenses da aufs Feld bringen. Ich glaube, das hat einen nicht unerheblichen Anteil am Erfolg.
Kann man fast so sagen, ja. Nee, aber auch generell, also ich meine, die Playoff-Spiele, also Divisional Weekend hat mal für das Wildcard Weekend irgendwie einiges gut gemacht, würde ich fast mal so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat echt Spaß gemacht zu gucken. Und also Green Bay gegen San Francisco war vom Spiel her wahrscheinlich das schlechteste Spiel, sage ich mal, also nicht für Defensive-Liebhaber, aber so vom, naja, ich sag mal vom Punktereichen her, aber war auch auf jeden Fall, war okay und natürlich der Sonntag.
Der Samstag war generell anders als der Sonntag.
Ich wollte es gerade sagen, der Sonntag war natürlich dann ein absoluter Knaller, ne? Also das war alles, was man sich so wünschen kann. Matthew Stafford.
Ja, Matthew Stafford hat
den Hatern das Maul gestopft, kann man vielleicht mal so sagen.
Ja, er war definitiv, er war auch nicht schuld daran, dass sie es nochmal knapp gemacht haben, muss man sagen. Also das war Cam Akers, Cooper Kupp.
Ja, gut.
Zwei absolute Lieblinge hier in diesem Podcast. Ja. Die haben es nochmal eng gemacht mit ihren Fumbles. Und ja, Stafford hat es am Ende noch rausgerissen, ganz klar.
Ja, Cup auch, ne, würde ich sagen.
Ja, ja,
also genau.
Gemeinsam mit Todd Bowles haben sie das gut gemacht.
Ja, da sah Winfield nicht gut aus, ne.
Ja, aber wie kannst du in der Situation halt diesen Heavy Blitz schicken? Das ist mir auch wirklich echt nicht ganz begreiflich. Also das war schon ein grober Zonk auch.
Ja, mal gewinnst du, mal verlierst du. Also, ja, also ich persönlich würde es jetzt irgendwie tatsächlich, und auch wenn es ein Division-Rival ist, ich würde es tatsächlich den Rams jetzt gönnen einfach. Also Matt Stafford würde ich es gönnen, muss ich ehrlich sagen. Das, und natürlich, keine Ahnung, also der wurde mir einfach dieses Jahr viel zu viel gehatet, auch wenn er durchaus auch Downs hatte. Aber ich glaube, es hatten viele Quarterbacks. Und ja, wie gesagt, mir war der Hate zu groß und ich mag ihn einfach und deshalb hoffe ich für ihn, dass sie gewinnen. Auch wenn es Division-mäßig gesehen jetzt mit den Rams natürlich irgendwie ja auch ein bisschen fraglich ist, aber ich habe vor der Saison gesagt, ich freue mich auf die Offense. Zu teilen hat sie da meine Erwartungen auch erfüllt und also macht schon irgendwie Spaß, den zuzusehen und dementsprechend, ja. Schauen
also ich muss auch sagen, ich bin jetzt, selbst wenn es, also ich meine, dass die Niners jetzt noch dabei sind, ist sowieso schon 300% mehr als das, was man irgendwie erwarten konnte. Besonders wenn man mal zurückgeht, dass sie irgendwie 3-5 standen in der Saison und jetzt sind sie im Championship-Game. Von dem her, also es war eh schon alles irgendwie Bonus, was an Playoff-Siegen obendrauf kommt. Und dann ist jetzt auch noch Kieran Rodgers draußen. Und das ist wirklich das Letzte, was es noch gebraucht hat, dafür, dass man einfach sehr entspannt diese letzten Spiele genießen kann. Und klar, ich freue mich natürlich drauf, wenn wir weiter die Rams ownen jetzt dann am Sonntag. Aber selbst wenn das nicht gelingt und die Rams einziehen, dann würde ich es denen auch super gönnen, den Super Bowl zu holen. Ich finde, McVay hat auch einfach einen Super Bowl verdient mittlerweile. Über Jahre macht er da super Arbeit in Los Angeles. Und ganz ehrlich, Joe Burrow, wenn ein Super Bowl in seinem zweiten Jahr gewinnt, wäre eine krank geile Story.
Auch ja, auf
Klar,
jeden
okay,
Fall.
die Chiefs jetzt wieder, das ist natürlich immer so ein bisschen die Sache. Ja, das ist irgendwie so das Langweiligste, was mich auch immer schon bei Tom Brady ein bisschen genervt hat, auch wenn man das natürlich objektiv betrachtet schon, ja, einfach dem muss man Respekt zollen. Das ist einfach geil. Und was Mahomes geliefert hat am Wochenende, da kann man nichts anderes sagen, als einfach nur, wer hoch verdient, wenn die Chiefs auch wieder einen Super Bowl gewinnen. Aber für die Abwechslung und so wär natürlich was anderes einfach ganz nice.
Ja, sie.
Und ja, guckt ihr, also Joe Burrow am Ende, wenn ihr die Lombardi Trophy in seinem zweiten Jahr gewinnt, wie abartig wäre das, Mann?
Ja, überragend. Also genau, also den Bengals würde ich tatsächlich am allermeisten gönnen, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie die Chiefs
Nee,
schlagen.
das
Also
ist.
nochmal, die haben sie ja während der Saison geschlagen, aber das kann ich mir schwer vorstellen. Deshalb war das ja so ein bisschen meine realistische Hoffnung, sage ich jetzt mal. Aber also grundsätzlich könnte auch irgendwie mit allen vieren leben. 49ers würde mich ein bisschen nerven, weil ich mir das Gelaber dann anhören müsste hier, die ganze Offseason. Aber sonst,
Ja,
also,
ich bin
aber.
doch eigentlich ganz handsam.
Ja. Ja, ich sehe schon, die 49ers gewinnen mit 9 zu 6 im Super Bowl. Ja.
Also dann da, also ich sehe ehrlicherweise, ich sehe gar nicht, wie ein Team jetzt noch die Chiefs schlägt im Moment. Die sind
Ja,
so brutal heiß
schwierig.
gerade. Vielleicht ist es auch der Eindruck jetzt aus diesem Spiel raus, aber klar, jedes Spiel ist anders und natürlich Niners oder Rams tun ihnen sicher mehr weh defensiv,
Ja.
weil sie halt mit der D-Line, die zwei Teams halt dann haben, können sie, glaube ich, schon was anderes anrichten als das, was die Bills. Das war wirklich, es war einfach enttäuschend, ja. Die konnten überhaupt keinen Druck machen, haben dann nur tief verteidigt. Da war freies Schalten und Walten möglich. Aber im Großen und Ganzen glaube ich so richtig, also glauben wir so richtig dran, dass die Chiefs sich das jetzt noch nehmen lassen. Schwierig, glaube ich, irgendwie.
Voll, auf jeden Fall, aber ja, ich glaube, die NFL hat uns oftmals gelehrt, dass
Ja.
immer viel passieren kann. Von daher seien wir gespannt, aber natürlich, wenn man jetzt auf einen Sieger tippen müsste und das Leben hinge davon ab, würde man wahrscheinlich die Chiefs nehmen.
Oh ja, definitiv. Die haben, also der Wettmarkt sagt, die Chiefs haben 43% Super Bowl, also Siegchance im Super Bowl aktuell. Die Rams haben immerhin noch 31. Also sind dann doch deutlich das ja, konkurrierende Team im Moment. Niners sind bei 16% und Bengals bei 10%. Bengals haben natürlich das Problem, dass sie zuerst die Chiefs spielen müssen direkt. Da kannst du dann nochmal, wir können dann nochmal jumpen, aber ja. Das ist so das Bild im Moment und ich glaube, das ja, gibt es ganz gut wieder. Auf der anderen Seite, in mehr Fällen, wenn wir das jetzt 100 Mal simulieren, in mehr Fällen gewinnt jemand anders als die Chiefs. Kannst du auch positiv sehen.
Ja, okay.
Irgendwo ist es noch
Genau.
offen. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Nächste Woche, jetzt halt am Sonntag, wird natürlich auch nochmal heiß. Und ja, mal schauen. Ich muss noch mit dem guten Bruno schreiben, was jetzt eigentlich ist, ob wir gemeinsam uns das NFC Championship Game anschauen. Der alte Rams-Fan war, glaube ich, auch, der hat auch gut am Rad gedreht
Ja.
in diesem Divisional Game. Und ja, vielleicht ergibt sich da ja noch was.
Ja, spannend.
Genau. So ist es. Jetzt, glaube ich, können wir erstmal, nachdem ja, dem wir das Wochenende Revue passieren haben lassen, kurz unsere Werbung machen.
Ja, folgt uns wie immer auf Twitter @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo oder mir @Phil81190. Kommt auch gerne in unseren Discord-Channel und ja, schnackt da mit uns über verschiedene Trades oder über Ligen, Mockdrafts, was auch immer. Oder nehmt an, wie letzten Samstag an unseren Live-Veranstaltung teil. Wir haben jetzt eine gehabt. Ich denke, da wird aber noch in Zukunft auf jeden Fall weiteres passieren. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich denke, alle, die dabei waren, fanden es auch ganz nice. Genau, wir haben ja einen Mockdraft gemacht vor dem Spiel am Samstag oder beziehungsweise vor unserer Aufnahme zur Bonusfolge für Anfänger. Ne? Also hört da auch gerne rein. Und ja, genau, das war auf jeden Fall mega cool. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, darüber auch joinen. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne natürlich finanziell unterstützen. Wie geht das, Flo?
Das geht entweder bei paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Da, jetzt hast du es gerade erwähnt, Mensch, das müsste ich natürlich immer mal vor der Sendung vorbereiten. Aber wir haben neue Unterstützer und das würde ich doch gerne nochmal sagen hier. Und zwar war das einmal der Manuel mit $2, MM10 mit €2,50. Das haben wir hier im Pod noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Das ist nämlich MM10, Gewinner der JIT5. Der hat sich dazu entschlossen, dass eben ein Teil seines Preisgelds aus der ganzen JIT hier zu uns zurückfließt quasi oder zu dir zurückfließt, dir als Gründer der JIT und für unseren Content. Er bedankt sich dafür ganz herzlich und lässt uns eben auch noch die Spende da. Das ist echt sehr, sehr cool. Und dazu noch als letztes der Christian, auch noch mit $3 dabei, sind natürlich echt ja, tolle Unterstützungen.
Ja, cool. Und ich glaube, über PayPal gab es auch noch was, ne?
Über PayPal haben wir auch noch was reinbekommen. Das muss ich noch nachschauen.
Guck mal nachher, dann sage ich noch, ihr könnt uns natürlich auch bei iTunes eine Review geben oder beziehungsweise bei Apple Podcasts, so heißt es ja jetzt, oder auch bei Spotify. Also da gerne auch nochmal irgendwie 5 Sterne da lassen und das hilft uns auch, ne? Wenn ihr vielleicht kohlemäßig das nicht könnt, das wäre auf jeden Fall auch geil. Und wer hat uns bei PayPal noch unterstützt?
Das war der Manuel mit 5 Euro. Herzlichen Dank. Er schreibt noch dazu, klasse Content, ihr macht einen echt guten Job. Freut uns natürlich sehr. Sehr, sehr cool. Vielen Dank.
Ja, dann das ist echt, echt nett. Vielen Dank euch allen und ja, das war's dann schon mit dem kleinen Eigenwerbeblock.
Und genau. So ist das. Und wir können rübergehen. Wir haben heute mal wieder einen Hörertrade dabei. Das, der kommt aus einer Liga, in der ich beteiligt bin. Ah. Hier an der Stelle. Der gute Bloodwork hat mich noch angeschrieben, bevor er den Trade gemacht hat, was ich denn theoretisch von einem Deal halte, in dem man Trevor Lawrence abgibt und TJ Hockenson und DK Metcalf bekommt. Und ich habe noch gefragt, ja, wie ist das Scoring und wie sind die Einstellungen und so. Und dann sage ich, ja, also auf jeden Fall machen den Deal. Und dann sehe ich wirklich, eine Stunde später ist der Deal durch und ich habe meinen eigenen Divisionsrivalen gestärkt, zumindest aus meiner Sicht. Dementsprechend kann ich schon vorwegnehmen, also der Deal sieht tatsächlich aus, er bekommt TJ Hockenson und DK Metcalf, gibt ab Trevor Lawrence und den diesjährigen 309 und Stiffy, also Stiff Arm Saints, ist eben sein Trade-Partner gewesen, der hat mir dann auch danach die DM geschickt. Wir sollen den hier besprechen, den Deal. Stiffy, es tut mir leid, meine Meinung kennst du jetzt halt schon, ich bin hier eher auf der Seite von Hock und DK und zwar, um vielleicht auch ein bisschen Hintergrund zu geben, warum ich das bin. Wir haben jetzt gerade, da kommen wir auch gleich dazu, einen Mock gemacht am Samstag, bevor dann die NFL-Spiele angefangen haben. Und da ging zum Beispiel Trevor Lawrence Ende zweite Runde, DK ging so Mitte dritte Runde und Hockenson ging Mitte fünfte Runde. Klar, das war mit fixem Tight End Spot, das sollte man vielleicht hier noch dazu sagen. Ist eine Wide Receiver Tight End Flex, aber trotzdem noch mit Tight End Premium dabei. Heißt, Hockenson auf jeden Fall ein Starter. Das war ein Ticken weniger wert, aber das ist verkraftbar. Das heißt, wenn ich jetzt aus einem Startup-Gedanken raus hergehe, bin ich eigentlich nur eine halbe Runde nach hinten gegangen, ungefähr. Lass es sogar noch eine Runde sein, wenn du bei Lawrence sehr hoch bist. Aber dafür gibst du einen zusätzlichen 5. oder 6. Runden-Pick im Startup auf. Und das ist aus meiner Sicht zu teuer und deswegen gehe ich da lieber mit den 2 Assets über dem einen.
Ja, kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, würde ich, sehe ich auch so.
Vielleicht einmal kurz, du kannst ja was zu Trevor Lawrence an sich sagen. Wie siehst du die Chance, dass der, damit dieser Deal irgendwo ja vielleicht besser oder für ihn gut ausgeht, müsste der zumindest sich so hier an die Joe Burrow-esken Value vielleicht ranrücken. Es das heißt so Ende Runde 1 gehen. 1,8 bis 1,12 vielleicht irgendwo da so.
Ich glaube, da
Wie
bekommst du
gut
Burrow
siehst du
nicht
da die
mehr.
Chancen? Ja,
Also ich glaube, da
kommen wir
bekommst du
gleich
Burrow,
dazu.
also aktuell bei mir im Startup
Aber
ging
ja.
er an 1,4. Also von
Ja, okay.
daher,
Ja.
ja, aber klar, natürlich, so Mitte Runde 1 wäre natürlich schon nice dann auf jeden Fall.
Ja.
Wenn er eine gute Saison spielt nächstes Jahr, sehe ich das auf jeden Fall, das Potenzial. Und also ich bin bei Lawrence eigentlich noch vorsichtig optimistisch, natürlich. Man muss immer sehen, wenn man den jetzt auch kauft, du gehst in gewisser Weise ein Risiko ein, ne, weil wenn er nächstes Jahr schlecht spielt, dann hast du den Salat. Aber das Potenzial sehe ich schon auch. Und wenn er wirklich im zweiten Jahr abreißt, dann ist es auch hier ein guter Trade. Also dann würde ich auch wahrscheinlich dann lieber Lawrence ja, Lawrence eben haben als Hockenson und Metcalf. Also von daher, ich verstehe schon, warum man den Deal macht, ne? Also das ist schon okay. Wobei andererseits natürlich, du gibst ja auch zwei junge, gute Assets ab, ne? Das ist eben, die vielleicht auch ein Stück weit mehr Sicherheit bieten als Lawrence. Aber gut,
Ja, mit Sicherheit auf jeden Fall.
der Gamble kann sich auszahlen, finde ich schon.
Ja,
Also das darf man
ja.
nicht unter den Tisch kehren.
Genau. Gut, das dazu, das war unser Hörertrade und dann können wir uns eigentlich unserem, ja, Mockdraft eben zuwenden, da nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Wie gesagt, haben wir gemacht mit einigen Hörern und war sehr cool. Machen wir auf jeden Fall wieder und weiter und gerade dann auch, ich bin schon heiß drauf, wenn dann Rookies endlich in Sleeper eingepflegt werden, dann können wir das auch schnell und easy über Sleeper machen und da ein paar Mocks starten.
Ja,
Machen wir es relativ, ja?
dann
Was?
kristallisiert sich natürlich auch einiges mehr raus, ne? Sobald die Rookies, wir wissen,
Klar.
die Landing-Spots wissen, die Free Agency durch ist, ich sag mal, dann ja, weiß man die Spots viel, viel besser als aktuell ist es ja wirklich so ein bisschen das große Rätselraten.
Das hat man auch so viel sei gesagt, im Mock gemerkt, dass die Picks noch relativ spät gingen. Ob das jetzt daran liegt, dass man das auch nicht so unbedingt dran denkt, wenn man nicht hundertprozentig gut vorbereitet ist, wie auf einen richtigen Startup, oder ob es einfach auch daran liegt, dass im Moment die Skepsis noch ein bisschen da ist. Aber die sind auf jeden Fall noch gefallen.
Ja, also die
Pick
werden.
Value ist noch nicht ganz so hoch, wie es im April sein wird.
Genau, also aktuell kann man noch Rookie-Picks einkaufen und das sollte man gegebenenfalls auch tun.
Genau.
Ja.
Aber lass uns drauf schauen, was ist dir an sich aufgefallen? Heißt, was waren denn so gute Values vielleicht für dich in dem Mock? Welche Spieler haben dir da im Besonderen getaugt?
Ja, also wenn wir mal anfangen. Ich selber, da muss ich mir gerade mal einen Pick von mir selber anfangen, oh Gott.
Ich hatte noch die Ehre in mir, meine eigenen Picks nicht mitzubewerten.
Ja, das tut mir leid, aber einfach für mich, wie gesagt, Runde 1 an 1,11 habe ich Joe Burrow genommen.
Den habe ich
Und
mir auch notiert.
ja, und da muss ich einfach mit anfangen. Das war einfach aus meiner Sicht da ein echt krasser Value. Weil ich den vor allen Dingen hinter Chase und Jefferson bekommen habe.
Ja.
Und ich sag mal, natürlich, Jefferson und Chase sind schon einiges wert, aber das ist schon einfach dann auch der Positional Value, der ihn auf jeden Fall ja, wertvoller macht.
Ja, sehe ich auch so. Hat mich auch gewundert, dass er so weit gefallen ist, muss ich sagen.
Ja.
Mein nächster Value wäre an 3-4. Das war Austin Ekeler. Und da muss ich sagen, da gehen einige Running Backs vor ihm, die eben nicht jünger sind, die auch nicht unbedingt in den stabilsten Situationen sind im Moment oder wo es am sichersten ist. Und auch generell auch, ja, weiß ich nicht, fand ich Spieler, die nicht dieses Upside haben für nächstes Jahr, die eine Liga auch wirklich zu gewinnen. Und Austin Ekeler, also müsste ich mich täuschen, aber war, glaube ich, der zweitbeste Running Back im letzten Jahr im PPR-Scoring. Mag sein, dass Derrick Henry pro Spiel vielleicht noch ein bisschen besser war, das weiß ich gar nicht genau, aber Austin Ekeler hat auf jeden Fall überragend performt. Bei den Chargers wird er weiterhin irgendwo Leadback sein, davon gehe ich stark aus und er wird auch weiter im Receiving Game eingebunden. Gefällt mir hier an 3-4 einfach sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Und also, wenn ich jetzt das Board so angucke, er ging hier als 11. Running Back vom Board hinter Leuten wie Derrick Henry, Delvin Cook, Alvin Kamara. Also das fällt mir schon schwer, ne, das zu sehen und glaube ich schon, dass Eckler da auf jeden Fall davor sein sollte, aus verschiedenen Gründen bei den einzelnen Spielern. Genau. Aber da wollen wir jetzt, wir wollen jetzt nicht zu tief in die Analyse gehen,
Nee,
denke
genau.
ich. Genau, ja.
Hast du denn einen weiteren Value, den du nennen möchtest?
Ja, Value wäre für mich dann auf jeden Fall Jalen Waddle an 5-2, fand ich auch noch relativ guten Value hier. Hinter Leuten wie DJ Moore, Stefon Diggs, Deontay Johnson, also also da sehe ich ihn wahrscheinlich über allen drüber aktuell. Und ja, auf jeden Fall für mich ein Value an der Position.
Hat mich auch krass gewundert, muss ich sagen, dass der so weit gefallen ist. Ist ja normal schon deutlich früher unterwegs. Bei mir wären weitere Kandidaten Devontae Smith tatsächlich. Also Smithy, mein alter, weiß ich nicht, Counterpart sozusagen. Ich bin ja wirklich kein Smithy-Fan, aber irgendwo, vielleicht habe ich es auch übertrieben, an 7-3. Eben hinter, ja, Leuten wie Michael Pittman, Calvin Ridley, wo wir überhaupt nicht wissen, wie es heute Clyde Edwards-Helaire. Ich finde schon, Smitty muss man schon lassen, er hat eine gute Rookie-Saison gespielt, so nach diversen Metriken. Und ja, wie es in Philly weitergeht, wissen wir nicht, aber Upside ist auf jeden Fall in der Situation da. Und von dem her finde ich an 7-3, ich finde das schon völlig. Also das finde ich einfach ein super Value. Ich glaube schon, dass er ein guter Spieler ist, soweit. Das hat er eigentlich schon gezeigt. Ob es jetzt mehr wird als ein richtiger Wide Receiver 2 in Fantasy, das ist schwierig, ja. Verstehe ich. Tut mir auch schwer, so eine Top-12-Saison zu sehen. Aber ich tue mir auf der anderen Seite auch schwer zu sehen, dass er irgendwie so in eine Wide Receiver 3-Rolle dauerhaft abrutscht, wenn ja, ich davon ausgehe, dass es auch nicht immer so scheiße sein wird im Philly Passing Game über seine frühe und mittlere Karriere hinweg.
Ja, gut. Ich habe noch gerade gesehen, einen, den ich noch weiter vorne vergessen habe, ist Russell Wilson an 3-2. Fand ich auch einen guten Value. Der war hier der Quarterback 12.
12, 13 oder so, ja.
12 müsste es gewesen sein. Genau, das finde ich schon ein bisschen heftig. Also auch an Jalen Hurts ging an 2-9 beispielsweise. Das mal im Vergleich gesehen. Also ganz ehrlich. Der eine hat, da weiß man noch nicht mal, ob er nächstes Jahr überhaupt irgendwo starten wird. Und der andere ist halt seit Jahren Top 10 Fantasy Quarterback. Und der auch nächstes Jahr sicher irgendwo starten wird, ob nun in Seattle oder anderswo. Und auch noch die nächsten 5 Jahre starten wird. Und dementsprechend,
Boah, da
bitte?
bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, ob
Wieso
das
erst
was wird.
33? Und wird auch mit 38, also sehe ich, klar, Verletzungen und so weiter und so fort, ne, immer natürlich eine Sache, aber also ich sehe schon, dass er gut genug ist und er auch ja weiterhin spielen wird. Wie gesagt, und ob es nun 5 oder auch 4 Jahre sind, wie auch immer, das dafür wird
Ja,
es auf
ich
jeden Fall
hoffe auch,
reichen.
ich hoffe wirklich, dass sein Spiel gut altert. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen und ich glaube, da, das ist so ein bisschen auch das Narrativ hier, das natürlich auch den Wert irgendwo treibt.
Ja, aber ganz ehrlich, also was soll das Problem mit ihm sein? Also ich sag mal, wenn er irgendwann Armstärke verliert, okay, das ist natürlich ein fairer Punkt, aber auch da, ich sag mal, wir sehen Tom Brady mit 44 noch praktisch, der nichts verloren hat. Also da, und ich glaube auch Wilson ist jemand, der sehr auf seinen Körper achtet, sehr gut trainiert und sowas. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem. Und dementsprechend, also ist für mich an 3-2 auf jeden Fall hier ein Value und könnte ich nicht hinter Leuten wie Hertz zum Beispiel nehmen.
Ja, absolut fairer Punkt. Ich habe hier noch zwei einfach nur zum Erwähnen. Einmal finde ich an 9-1 Michael Thomas
Ja,
hat,
gut.
also obviously Upside einfach, weil er ja auch noch nicht so alt ist, wie er wirkt. Wir wissen nicht, wie strukturell da seine Probleme mit seinem Fuß sind und ob er nochmal hundertprozentig fit wird. Wenn nicht, wäre es blöd. Wenn schon, dann kann der instant ein Top 5 Wide Receiver Saison spielen. Ich sehe im Moment nicht,
Glaubst du
dass der
daran?
nächstes Jahr in. Ja, also, was heißt, glaube ich daran? Ich glaube nicht, dass es wahrscheinlich ist, aber es ist im Bereich der Möglichkeiten, würde ich schon sagen. Kommt auch ein bisschen darauf an, natürlich, jetzt, wo er hinkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in New Orleans bleibt. Das
Das
muss ich dazu sagen.
denke ich, darüber sprechen wir gleich noch mal ein bisschen genauer.
Ja.
Genau.
Genau.
Gut.
Und der zweite wäre noch gewesen, Marquise Brown an 9,5. Finde ich auch gut. Einfach ein Spieler, der zweimal jetzt schon, glaube ich, 25, in der Nähe von 25% Target Share eben auflegt, wenn er spielt. Und ja, das ist einfach ein 24, 25-jähriger Wide Receiver mit den Zahlen. An 9,5 ist das einfach gut. Und da gehen einige Leute vor ihm, weiß ich nicht, wie Daniel Mooney, Amari Cooper, Brandon Ayuk, da kann man überall Cases machen, dass die das eigentlich nicht tun sollten. Und da finde ich Marquise Brown einfach ganz, ganz gut.
Ja gut, ich nehme Cooper all day über Marquise Brown auf jeden Fall und nehme wahrscheinlich, ja, Mooney, da wird es schon eng, aber ja, also ich sehe jetzt nicht so viel,
Cooper,
also ich sehe,
den Fake Alpha Amari Cooper nimmst du über Marquise Brown.
ja, all day.
Okay, ja. Hast du
Gut.
noch jemanden ansonsten?
Nee.
Oder wollen wir uns den, sage ich mal, Bottom Values so ein bisschen, wo ein bisschen gereached wurde aus unserer Sicht zuwenden?
Ja, können wir gerne machen.
Yes, dann sag mal an.
Ja, wir haben hier sicherlich McCaffrey an 1,5 war eine Überraschung über Jonathan Taylor. Also,
Ja.
ja, ich kann McCaffrey aktuell nicht über Taylor und auch nicht über Najee Harris nehmen. Und dementsprechend war das für mich hier so ein bisschen Reach. Natürlich, wenn er zur alter Stärke zurückfindet, ist er mit Sicherheit der Running Back, der die meisten Punkte pro Spiel erzielen wird, auch wieder. Aber ja, wir haben jetzt einfach so ein bisschen Injury History. Wir wissen nicht, mit welchem Quarterback er zusammenspielt. Wir wissen nicht, ob er vielleicht getradet wird. Er ist halt auch nicht mehr der Allerjüngste mit 25 jetzt, ne? Also, genau, sprechen so ein paar Punkte, weswegen ich jetzt McCaffrey nicht den anderen genannten Running Backs oder auch einem Joe Burrow zum Beispiel unbedingt vorziehen würde.
Völlig fair, habe ich mir auch notiert, kann ich dir nur zustimmen. Mein Kandidat wäre hier jetzt tatsächlich Cooper Kupp, Wide Receiver 3 vom Board an 2,10. Also ich liebe den Mann, das ist einfach überragend. Hat jetzt auch, ich glaube, inklusive Playoffs hat er jetzt mittlerweile auch den Receiving-Rekord locker geknackt in der NFL. Und das ist abartig, was er diese Saison macht, aber. Trotzdem ist es eine absolute Ausnahmesaison und Defenses haben jetzt dann auch wieder ein Jahr, also die ganze Offseason lang Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Und die NFL bewegt sich in Wellen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Cooper Kupp nächstes Jahr noch mehr in der Lage sein wird, so eine Production aufzulegen. Und das muss er in seinem Alter fast schon tun, um halt den Draftspot hier zu rechtfertigen. Daher ein bisschen Reach, denke ich.
Ja, fair. Finde ich völlig okay. Gut, dann haben wir zum Beispiel noch Derrick Henry an 3,3, ne, über einem Ekeler beispielsweise. Er ist halt ein 28-jähriger Running Back, der wird eben noch vielleicht auch 2 Jahre ganz okay spielen, aber irgendwann wird der Knall kommen. Und ja, würde mich einfach schwer tun, hier einen Henry über einem Barkley oder auch einem Gibson zu nehmen oder
Auch über DK Metcalf,
DK,
Tyreek Hill
genau,
sind die
also da
noch,
waren
ja.
durchaus noch Spieler auf dem Board, die ich da lieber gehabt hätte und ja, dementsprechend war das für mich hier einfach auch ein leichter Reach.
Ja. Ich hätte dann noch Nick Chubb an 4,7. Auch einfach, ich weiß nicht, Nick Chubb ist, wer Nick Chubb ist. Und ich bin kein großer Fan von ihm in PPR. Cleveland geht auch wirklich komplett den Bach runter im Moment. Da bricht irgendwie alles so in sich zusammen. Warum will man da einen Early Down Grinder, so gut der auch darin ist, der jetzt auch mittlerweile einfach älter und älter wird? Da in den Viertrunden-Pick im Startup investieren, wäre ich da an der Stelle bin ich einfach raus und da nehme ich dann lieber andere Spieler. Sicher kann man da sagen, klar, es ist in dem Spot ist der 101 noch da, das Breece Hall, den nehme ich da drüber, DJ Moore nehme ich da persönlich drüber, George Kittle finde ich in Tight End Premium kann man da drüber nehmen. Also sind einfach Spieler, wo ich langfristiger an den Value glaube und vor allem auch Impact-Potenziellen im nächsten Jahr sogar besser sehe.
Ja, also ich hätte dann noch DeAndre Hopkins hier an 6-7.
Ja.
Und ja, allein eine Runde vor Mike Evans sehe ich halt nicht, ne? Die sind irgendwie 2 Jahre, ja, irgendwo um die 2 Jahre Altersunterschied gibt es zwischen den beiden. Und ja, also dementsprechend, da wäre ich dann raus. Da würde ich lieber eine Runde zurücktraden, noch irgendwie einen 11-Runden-Pick mitnehmen und dann Mike Evans nehmen.
Ja. Ich hätte dann noch als letzten Mann Tua. Tua Tagovailoa geht hier an 5,6 und ja, das ist mir einfach zu früh. Also Tua sieht so scheiße aus, wirklich. Der ist kein Starting Quarterback. Da bin ich mittlerweile auch einfach überzeugt. Je mehr ich davon auch in Analysen auf Twitter oder so in Threads sehe, desto mehr stellen sich bei mir da alle Haare auf, wo ich einfach sage, nee, Mann. Also wenn du schon keinen Monsterarm hast und keine krassen Plays downfield kreieren kannst, dann sei wenigstens tödlich akkurat und schnell im Decision-Making und fehlerfrei über die Mitte, um eine Offense gut ans Laufen zu bringen. Und das schafft er ja auch nicht. Also ich tue mir so, so schwer damit, in Tour langfristig einen Starting Quarterback zu sehen. Und warum eine Runde vor Kirk Cousins? Warum über Mac Jones? Warum über Ryan Tannehill? Keinen davon nehme ich über Tour und da überlege ich noch nicht. Also jeden davon nehme ich über Tour und da überlege ich noch nicht mal, ob ich vielleicht in Tour mal investiere. Daher, oh ja, der Pick hat mir persönlich gar nicht gefallen.
Nee, also ja, du weißt, dass du da bei mir offene Türen
Ja.
einrennst.
So ist es ja klar. Das stimmt natürlich. Genau, das wären dann meine, ja, Reach-Picks gewesen.
Ich habe auch keinen mehr jetzt hier. So, wir
Okay,
haben.
und dann können wir von da weg eigentlich in unseren Mailbag reinstarten.
Genau, wir haben noch eine Menge vor heute.
Ja,
Genau.
ich habe dir ja vorher schon gesagt, dass meine Freundin heute mit Freundinnen Bachelor anschaut, also ich habe Zeit.
Ja, meine guckt's auch, also von daher.
Ich hoffe, du und ihr als Hörer habt auch eine Menge Zeit mitgebracht. Dann haben wir doch keine Probleme. Nee, Spaß beiseite. Lass uns natürlich reinstarten in den Mailbag und lass uns die Fragen angehen, die wir geschickt bekommen haben. Danke an der Stelle natürlich mal, dass wir die bekommen haben. Freuen wir uns drüber. Und wir starten ohne Footballbezug. Da ist die Frage von Barista Renault. Wenn es einen Fantasy-Fußball-Hype in Deutschland gäbe und die Statistiken genauso gut aufbereitet würden wie die im American Football, wie hoch wäre die Chance, dass ihr dafür Fantasy-Football A aufgeben oder B reduzieren würdet?
0%. Also ich würde tatsächlich, mein Bruder ist ein absoluter Fußballfanatiker, also war ich früher auch. Mittlerweile, ich sag mal, ja, begrenze ich das so ein bisschen auf Werder
Werder.
und ja, Bundesliga gucke ich auch schon mal, ne? Also wenn ich jetzt mal einen Samstag irgendwie die Konferenz nicht sehe, dann ja, es ist ja auch nicht so schlimm, aber gucke ich schon mal oder auch mal irgendwie Champions League oder sowas, wenn es gerade sich so ergibt. Und ja, also wir haben da auch mal drüber diskutiert und drüber geredet und sowas. Es gibt ja gewisse Plattformen, wo Fantasy-Fußball praktisch gezockt wird, aber ja, da muss ich sagen, dass Football erstens schon der geilere Sport und ja, das ist einfach irgendwie was anderes. Beim Fußball ist halt auch schwierig, so scoring-technisch, ne, wenn es dann nur für Tore oder ne, irgendwie Vorlagen dann Punkte gibt oder für irgendwelche Kickernoten oder sowas, wie es früher bei Comunio war es doch so, da gab es irgendwie
Ja.
Sporttal oder irgendwie sowas, so eine Seite, wo die
Ja,
Punkte, die
ja.
Noten galten. Naja, das ist halt auch ziemlich willkürlich, ne? Und das
Ja,
hat mir
die haben
da.
das aber echt verbessert. Also jetzt
Okay.
Communio, weiß ich nicht mehr, wie das ist, aber kennst du Kickbase? Sagt dir das
Ja,
was?
sag
Das
mir
gibt's ja
vom
auch noch.
Namen her was, habe ich aber noch nie gespielt.
Also ich habe das mal ausprobiert, weil ich habe relativ lang so ein paar Saisons halt mit ein paar Jungs in so eine Communio-Liga gespielt und das war okay, aber ehrlicherweise habe ich auch selbst gemerkt, viele waren am Transfermarkt gar nicht aktiv und dann ist man der Einzige, der am Anfang was macht und dann, ja, hast du irgendwann den dreifachen Kaderwert gefühlt.
Ja.
Das macht dann auch keinen Spaß dann. Also erstens bräuchte es schon andere, die das auch richtig leidenschaftlich machen und zweitens, also dann haben wir mal Kickbase probiert oder ich habe mal Kickbase probiert und da, das Scoring ist halt wirklich, du kriegst Punkte, wenn der ein erfolgreiches Tackling macht. Wenn er einen Foul begeht, gibt es wieder Minuspunkte. Ein erfolgreicher Pass gibt Pluspunkte. Eine Vorlage gibt halt viel mehr Pluspunkte. Ein Tor viel mehr Pluspunkte. Also die nutzen halt die Statistiken von Opta, glaube ich. Und
Okay.
da kannst du sogar in Realtime halt verfolgen. Also
Okay.
es ist deutlich besser als Communio von der ganzen Scoring-Art und Weise her. Das war den anderen dann wieder zu kompliziert, deswegen konnte ich das nicht durchsetzen. Und dann haben wir, ich glaube, am Ende der Saison dann sogar das Ding eingestellt. Das hat mich eher abgeholt. Das war cool irgendwie. Da war auch jeder Spieler erstmal verfügbar, so ein bisschen wie Waiver Wire, aber halt ja mit einem entsprechenden Wert. Das heißt, du konntest dir das auch erst dann, musstest du halt erst spielen erstmal, um dir die Leute dann zu leisten. Das war vom Konzept her deutlich besser.
Okay.
Von dem her, da bestünde zumindest eine kleine Chance, dass ich es vielleicht reduziere sozusagen oder dass ich das auch noch anfange. Aber deswegen reduziere ich meine Zeit für Fantasy Football auf jeden Fall nicht. Dann muss ich was anderes reduzieren, um mir die Zeit für Kickbase zu nehmen.
Dann
Aber im Endeffekt ist die Chance sehr, sehr klein, auch bei mir.
vielleicht sollten wir Kickbase mal einen Snake Draft vorschlagen.
Ja, das habe ich noch nie verstanden, warum man das nicht macht
Ja, von dieses
in den
Konzept gibt es
Formaten.
ja, ne? In erfolgreicher
Ja.
Form. Aber
Das
gut.
ist so einfach. Wieso guckt man sich das nicht ab?
Oder man muss Sleeper Fantasy Fußball halt vorschlagen.
Ja,
Naja,
genau, das
gut.
stimmt.
Aber
Ja.
dann, ja, werden wir in Zukunft dann über Kickbase Spiele
Genau.
reden.
Dynasty Flow, der Kickbase-Podcast.
So. Ja.
Du darfst die nächste
Nee,
Frage
die kann ich
dir
nicht
vornehmen,
vorlesen.
die habe
Das
ich.
geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja,
Ich dachte, das habe ich so gut aufgesetzt jetzt hier
ja,
schon,
ja, ja.
als
Ich
ich
habe deinen
anfange.
Plan durchschaut.
Ah, okay. Ja, Tinosaurier fragt das nämlich. Ah, ja, und ich selbst tue mir auch sehr schwer, ehrlich gesagt. Ich weiß das auch nicht genau. Auf jeden Fall sage ich jetzt aber, hat Phil mittlerweile die Kaisersöse cineastisch aufgearbeitet?
Shame on me, habe ich nicht. Also, ja, ich habe ja damals den Clip oder das YouTube, den YouTube-Ausschnitt gesehen, den ihr auch im Discord gepostet habt. Also, ja.
Oder heißt es Kaiser Süsse?
Ja,
Ich
jetzt
weiß
kriegen
jetzt
wir
auch
wieder
wieder nicht mehr, Alter.
Hate-Nachrichten. Du
Ja, das
weißt
ist auch so. Es könnte mir nicht egaler sein. Das ist mein persönlicher Flamen gegen die eigene Community.
es. Ja, da hast du dich am Wochenende schon unbeliebt genug gemacht. Ich
Ja.
glaube, das reicht. ja. Nee, habe ich noch nicht. Also, wie gesagt, shame on me. Und ja, mal sehen, ob ich das jemals schaffen werde. Ihr könnt Frage dann im nächsten Mailbag wieder fragen. Dann werde ich es
Das
wahrscheinlich mal
ist
noch nicht
die.
gesehen haben.
Ja.
Ach Gott.
Gut, wunderbar. So viel dazu, aber jetzt kannst du die Frage übernehmen, oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Wir kommen jetzt zum nächsten Themenblock. Hat dann wieder mehr Fantasy-Bezug, beziehungsweise auch gerade jetzt mit den aktuellen News und eben die Auswirkungen auf gewisse Spieler. Und zwar hat SwissGuy gefragt: Was macht das Retirement von Sean Payton mit den Assets von New Orleans? Alvin Kamara, James Winston, Michael Thomas, Adam Troutman sind die wichtigsten, schreibt er. Genau, dann würde ich mal der Reihe nach durchgehen. Kamera, was sagst du dazu?
Also ganz generell, boah, schwierig. Ehrlich gesagt, für alle, die kommen, außer vielleicht Adam Troutman, würde ich hoffen, dass sie nicht mehr in New Orleans spielen nächstes Jahr. Wenn Alvin Kamara nächstes Jahr in New Orleans spielt, ist das nicht gut, das Retirement von Sean Payton. Das ist mein Take dann dazu.
Ich bin sehr gespannt, ne? Also, was ich glaube, viel schlechter als letzte Saison wird es nicht. Für Kamara. Also ich glaube, da haben wir schon einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie so eine Saison aussehen kann. Ist halt spannend, wer da der Quarterback sein wird, weil James
Ja.
Winston, der jetzt der nächste ist, wird wahrscheinlich nicht sein. Keine Ahnung. Also ich habe überhaupt gar kein Gefühl dafür, ne? Also was mit James
Ja.
Winston passiert und Daher.
Ehrlicherweise, wer soll denn da der Nachfolger werden? Gibt's da nicht, haben die
Draft.
Saints nicht einen dieser absoluten, also nee, nicht Quarterback, sondern Head Coach,
Ach so.
haben die nicht auch so einen Ewigkeits-OC, der unter Sean Payton da immer war und gut gearbeitet hat?
DC, Dennis Allen. Und Sean Payton hat
Ah,
quasi auch
okay.
schon gesagt, dass der, also hat ihn auch quasi mehr oder weniger vorgeschlagen. Also,
Okay.
das ist schon wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, dass der auf jeden Fall da irgendwie im engeren Auswahlkreis ist. Und dass vielleicht holt er sich dann irgendwie auch so einen internen OC oder so, dass das so gelöst wird. Ich glaube, dann wird sich da an der Offense so grundlegend jetzt nicht so viel ändern. Natürlich, Sean Payton zu ersetzen, wird mehr als schwierig. Für mich einer der besten Offensive
Ja.
Coaches der Liga. Und von daher. Ja, mal gucken. Wie gesagt, also mit Winston, ganz witzig. Ich glaube, der ist auch so von der Evaluation innerhalb der Fantasy-Community all over the place. Also ich habe probiert, ihn in einer Liga für ein 3-3 zu kaufen. Habe ich einfach mal ein Angebot geschickt, weil ich dachte, naja, ACL-Tier, keine Ahnung, wo er sein wird. Und
Ja.
zurück habe ich bekommen James Winston gegen Justin Jefferson und Javonte Williams, weil der
Ja gut, der war
Owner
sauer.
anscheinend das als komplettes Abzockangebot gesehen hat.
Ja.
Naja, also fand ich jetzt schon ein bisschen, naja, eine Überreaktion, möchte ich fast sagen. Und genau, also von daher.
Ja gut, also ein Drittrundenpick war natürlich auch ein Lowball-Offer.
Ja, ist ja okay, aber ich finde es jetzt auch nicht weit weg, oder? Also.
Also einen mittleren Second-Round-Pick, glaube ich, muss auf jeden Fall schon, würde ich auf jeden Fall schon fair finden. Und ich gucke gerade nämlich in unserem Mock, wo der ging, und immerhin haben wir ihn hier jetzt nicht als absolut desaströs schlechten Value genannt. Da geht er halt vor, so Quarterbacks wie Mayfield, Daniel Jones, Carson Wentz, Jimmy G, Davis Mills. Und er geht zwischen Brent Ayuk, Rashad Bateman, Darnell Mooney. Mag sein, dass es ein Ticken früh ist, aber
Ja.
so, das ist hier Mitte 8. Runde, und das fand ich okay. Also finde ich jetzt echt in Ordnung. Kann man schon auch, natürlich kann man jetzt einen Case machen vielleicht für eine 9. Runde, aber da soll er dann schon auch gehen. Ich glaube, er ist ein Starter nächstes Jahr.
Wahrscheinlich. Sollte man hoffen, aber ja, genau dadurch, dass er natürlich Free Agent ist, muss man mal sehen, wo, ne?
Ja.
Kann natürlich auch so ein Ding werden, halt, dass ein Team irgendwie Willis draftet und Winston holt, ne? Und dann wird sie ihn halt
Ja.
nicht haben. Das ist, ja, das ist so ein bisschen eben das Risiko immer bei solchen Leuten, die eben
Bridge
so
Quarterbacks.
Bridge Quarterbacks, Journeyman in die Richtung sind. Dementsprechend, also wie gesagt, das schauen wir mal, was mit ihm passiert. Michael Thomas, was sagst du zu dem?
Ja, es ist eigentlich immer das Gleiche bei dem Ganzen. Es ist einfach im Moment nicht klar zu sagen, und im Zweifel ist Unsicherheit bei so Assets nie gut. Ich will immer, dass die in einer stabilen, guten Situation sind. Das ist jetzt hier einfach nicht gegeben. Das war aber vorher auch schon so. Das ist natürlich auch klar. Also in Michael Thomas Preis war ja irgendwo mit drin, dass die Quarterback-Situation in New Orleans ungelöst ist. Und ich weiß nicht, ob jetzt, also Sean Payton als ist jetzt nicht der Sargnagel in Michael Thomas Karriere, so dass der zurückgetreten ist. Ich sehe da jetzt keine große Auswirkung unmittelbar drauf, auf seinen Wert. Ich finde nicht, dass er dadurch jetzt zum Beispiel irgendwie eine Runde im Startup gedroppt ist, wird er aber auch nicht sehen, dass der in der Runde hochgeschossen ist. Ich will mit diesen Assets im Zweifel im Moment einfach nicht besonders viel zu tun haben, weil die Chance, dass sie jetzt in Rebuild gehen, da das große Reinemachen losgeht und die ihren Cap jetzt mal säubern über die nächsten 1, 2 Jahre. Wenn es da Trash ist, dann was machst du mit Michael Thomas, wenn er, was weiß ich, in irgendeine crowded Situation halt reinkommt, wo er nicht mehr die klare Nummer 1 ist? Das ist halt dann irgendwie nicht so geil.
Also ich glaube, für mich ist Michael Thomas ein ganz klarer Buy-Kandidat. Natürlich 1,5 Jahre nicht gespielt, und wie gesagt, alles unsicher. Aber das ist für mich halt die Chance, ne? Wenn man jetzt mal sich anguckt, was man mit einem Second-Round-Pick in dieser Draft-Class, also mit Second zum Beispiel bekommt, würde ich zum Beispiel wahrscheinlich eher sagen, kauf Michael Thomas
Ja,
dafür. Na, gerade wenn du so in
das ist fair.
Richtung Winnow gehst, ne, vielleicht gerade aus dem Retooling kommst, dann würde ich das schon probieren. Und ich glaube, Michael Thomas kann sich nicht viel verschlechtern von der Situation.
Fair. Ich habe, das kann ich ja mal sagen, gerade einen 203 angeboten für Michael Thomas.
Ja.
Das wurde abgelehnt.
Ah ja, okay. Ja, ich glaube, fair, dass man das auch in einigen Ligen nicht bekommt oder ihn dafür nicht bekommen wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn wir 2 Monate weiter sind, das vielleicht klappt. Ne? Also, dass es jetzt nicht klappt, okay, das kann ich schon verstehen, weil viele natürlich denken, okay, Michael Thomas, da sind natürlich auch noch einige so ein bisschen, ja, denken, scheiße, für den habe ich jetzt vielleicht mal viel ausgegeben oder den früh gepickt und deshalb will ich ihn jetzt nicht für den Second Rounder abgeben. Aber wenn die Rookie-Draft-Zeit kommt, dann wissen wir alle, dann sinken Values von solchen Spielern und die Pick-Werte steigen. Dementsprechend glaube ich, dass wir so, wenn wir in die Draft-Season kommen, ihn dann auch für den Wert vielleicht kaufen können.
Wilde Zeiten, als ich in einem Startup dabei war und Michael Thomas die 102 war.
Ja, wow, ey. Ja, aber also war ja auch kein, ich sag mal, 1-2, ne? Okay. Ja,
Ja, aber
aber.
er war halt meilenweit der Dynasty Wide Receiver 1. Das
Ja,
muss man schon
klar.
sagen. Ja. Und deswegen krass, ja. Genau. Und ja, Adam Troutman, dann start doch du mal mit Adam Troutman.
Ja, gut, da brauchen wir nicht starten, nicht aufhören. Also, Troutman hat eigentlich keinen Wert und ist da ein junger Spieler, der wahrscheinlich der Tight End Starter sein wird nächste Saison, nehme ich an. Und ja, ist jetzt so Borderline-Cut-Kandidat, also den kannst du schon auf dem Roster natürlich.
So
Nein,
schlimm
behalte ihn
ist
auf dem
es,
Roster
okay.
natürlich, aber also hat keinen Wert. Und also wenn mir einer einen Drittrunden-Pick random bietet, würde ich ihn wahrscheinlich abgeben.
Okay. Ah, da bin ich schon noch ein bisschen höher zumindest. Also Drittrunden-Pick, da nehme ich lieber Troutman und schaue mir das dritte Jahr an.
Okay.
Aber ja, einfach nur, weil Titans halt vielleicht ein bisschen brauchen und die Situation ist auch echt nicht geil war. Aber ja,
Ja, er
im
war ja auch
Großen und
verletzt, ne?
Ganzen
Das
sind wir
heißt, das
ehrlich.
ganze Jahr.
Ja.
Aber.
Ja, und jetzt sind wir ehrlich, wahrscheinlich wird er jetzt kein Top 5 Dynasty Titan mehr werden.
Genau.
Das wäre schon jetzt überraschend.
Ich sag mal so, ich nehme dann lieber den Shot auf, vielleicht mit diesem Pick auf Jalen Widermeyer und also im Rookie Draft und bekomme vielleicht
Ja.
eine neue Möglichkeit, wenn man den da bekommt, ne? So als Beispiel
Ja.
und probiere den dann aus.
Oder du behältst ja den Drittrunden-Pick einfach. Holst den 23er dafür und tradest ihn in Season für einen Backup Running Back, der dir dann 5, 6 Wochen Produktion gibt.
Genau, Möglichkeiten gibt es genug.
Genau. Ja, richtig. So viel zur New Orleans-Frage. Die nächste, die wir hier haben, ist von Albatros 232. Was würdet ihr momentan für Devin Singletary bezahlen? Beziehungsweise für was verkaufen? Wie seht ihr den Outlook von Gabriel Davis? Also zuerst mal Devin Singletary. Was bezahlst du denn für Devin Singletary?
Nix. Also ich will ihn nicht haben, ganz einfach. Also Singletary überrascht mich, also dass er nochmal Wert bekommen hat, überhaupt jemals.
Ja.
Aber ich glaube, dass Buffalo irgendwie was macht auf Running Back und dass Singletary da nicht der Alleinherrscher über das Backfield mehr sein wird, dementsprechend, weil Singletary auch undersized ist, weil Singletary auch nicht schnell ist, nicht athletisch ist und ja, weil er einfach nix ist im Prinzip. Und er hat zwar jetzt ganz solide Leistung geliefert, aber ich glaube, das, was er gespielt hat, können viele andere, die jetzt nicht unbedingt Zach Moss oder Matt Breida haben, heißen, auch. Und dementsprechend, wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn sie jemanden draften oder aber auch einen Free Agent wie, keine Ahnung, Melvin Gordon holen oder sowas. Das wäre
Ja.
natürlich extrem schön für Melvin Gordon, aber wie gesagt, für Singletary wäre es dann aus. Dementsprechend würde ich ihn eher verkaufen.
Ja, für was würde ich ihn kaufen? Also vielleicht mal so, bei Keep Trade Cut ist er gerade den 22.202 wert. Daher, wofür würde ich ihn kaufen? Das ist unrealistisch niedrig. Es wäre irgendwie ein Drittrunden-Pick. Den würde ich schon ausgeben für ihn, einfach weil ich mir denke, mei, wenn das tatsächlich über die Offseason schafft, dann okay. Ich sehe es aber im Großen und Ganzen wie du. Wofür würde ich ihn verkaufen? Der ist jetzt den 202 wert. Ich würde ihn für einen mittleren Zweitrunden-Pick auch schon verkaufen, wenn ich jetzt in meiner Liga nicht mehr kriege. Und ich würde einfach auch nie mehr zurückschauen und mir denken, ja, scheiß drauf. Weil ich finde auch, jetzt wo ich ihn wieder gegen die Chiefs gesehen habe, Mann, der ist so scheiße, Alter. Was der für Cutback-Lanes auslässt und so, das
Ja,
ist doch wirklich fürchterlich. Also, ich habe jetzt echt, bin jetzt nicht der größte Tape-Grinder und wer am meisten von Running Backs versteht und irgendwelchen Blocking-Lanes, aber das ist so obviously nicht das Maximum, was da geht, das tut schon weh beim Zusehen. Und wenn er mal eins trifft, dann ist er halt auch nicht besonders explosiv. Daher, nee, Devin Singletary, glaube ich, einfach keinen Meter dran.
Ja, also ich glaub, man kann echt einen fairen Case dafür machen, dass Buffalo irgendwie Bottom 3 Backfield hat. Also,
wer ist denn überhaupt da noch schlechter?
Ja, also, Texans halt, ne, mit Rex Burkhead und David Johnson, ja. Finde ich schon, also
boah,
ganz ja, mies.
Finde ich besser. Finde ich besser.
Echt? Echt? Ist, ja. Ja, okay. Doch, find besser, also das finde ja. ich schon heavy, aber ja, und danach wird's dann eben, wenn ich jetzt so überlege, wird's wahrscheinlich schon dünn. Also die Ravens dieses Jahr, aber ja, die bekommen okay. Jetzt ihre Spieler natürlich klar, weg. Das ist, wieder, ja, meine ich. Ja. Ja, ansonsten wird's halt wirklich schon eng, ne? Wenn man da überhaupt schlechter sehen kann.
Ja, weil
kann.
Selbst halt die ganzen Trash-Franchises irgendwie so denkt, selbst die sind da halt irgendwie solider aufgestellt. Also, ja, nee, das ist echt, das ist nicht gut.
Ja, Miami ist auch schlecht, aber genau.
Ja.
Gaskin ist ja, zumindest, ja, Gaskin ist wahrscheinlich ja. Etwas besser als Singletary, aber auch nicht viel. Also, Miami würde ich auch schon mit reinschmeißen.
Ja. Fair. Durchaus faire Kandidaten. Genau, ja, aber was machen wir jetzt mit Gabriel Davis? Ich habe ihn ja schon in die Startfrage genommen. Du hast Amon-Ra über ihm. Ich denke, das war auch ein easy call. Ich wollte einfach mal die zwei Hype-Spieler hier verbinden. Und ja, Gabe Davis ist, glaube ich, auf 80% der Blocks gelandet, irgendwie in den Ligen, in denen ich dabei bin. Am Ende hat ihn keiner gekauft, wie es immer so ist. Aber bei DLF habe ich gesehen zum Beispiel, er ist einmal für einen 23 First verkauft worden, einmal für einen 22-105 verkauft worden. Mhm. Also es sind wilde Deals auch auf Twitter geteilt worden mit Gabriel Davis. Dass wir jetzt da nicht so sind, ist klar. Aber ich sag mal einerseits vielleicht, warum bist du bei Gabriel Davis nicht so hoch? Und ja, dann können wir auch noch drüber sprechen, was vielleicht ein angemessener Preis wäre, den wir den wir bezahlen würden.
Also ich glaube auch da wieder, dass Gabriel Davis nächstes Jahr nicht der Nummer 2 Receiver der Buffalo Bills sein wird. Das ist, denke ich, der Hauptgrund, ganz einfach. Ich sehe ihn jetzt eigentlich gar nicht so negativ. Und wenn er jetzt dieses 4 Touchdown-Spiel nicht gehabt hätte, dann wäre es vielleicht sogar ein Kandidat, den man hätte überlegen können zu kaufen über die Offseason. Natürlich hat er jetzt so ein Breakout-Game, dadurch ist er unbuyable. Du hast gerade die Preise genannt, die gut zugegebenermaßen in amerikanischen Ligen dafür bezahlt wurden. Völlig absurd. Genau, also ich persönlich für ein Late-Second könnte ich es mir überlegen. Aber da wäre ich auch schon, boah, ne? Also das ist aber so für mich so die Borderline, wo ich zumindest mal überlege, alles darüber, verkaufe ich ihn sofort. Ne? Also wenn ich einen Early Second für ihn bekomme, 22, sofort weg.
Ja. Ja, ich bin da im Prinzip ähnlicher Meinung. Ich wäre sogar wahrscheinlich noch radikaler, ich gebe gar kein Second her und ein Third halt, okay, weil das wirklich. Ja, die sind nicht werthaltig, aber ich denke mir auch bei einem Third einfach, dann flippe ich ihn lieber in den nächstjährigen Third und kann ihn unter der Saison für einen Impact-Player traden, weil ich jetzt schon sehe, wie Gabriel Davis 9 Punkte pro Spiel auflegt und unter der Saison bekommst du einen feuchten Furz für ihn. Da habe ich halt schon keinen Bock drauf, dass das dann, dass mir das passiert und dann stopft er mir das Roster voll, ich will ihn nicht cutten, ich kann ihn aber auch nicht für einen Backup-Running-Back traden und so, das ist einfach, und ich glaube nicht dran, dass Gabriel Davis ein Starter in Fantasy wird, das sehe ich einfach nicht.
Ja, vor allen Dingen
er konnte Emmanuel Sanders nicht verdrängen, das sagt doch eigentlich schon alles.
Vor allen Dingen, es gibt halt auch keinen Punkt dafür, ihn jetzt zu kaufen, also weil der Preis für Gabriel Davis, wenn er der Starter sein wird in Buffalo, wird wahrscheinlich nicht höher sein als ein Early Second. Also das kann ich mir einfach nicht wirklich vorstellen. Und dementsprechend, ja, wenn...
War auch fairerweise nicht die Frage von Albatros. Er sagt ja nur, wie sehen wir den Outlook?
Mhm, ja.
Und da, sagen wir mal, du sagst, du siehst ja den Outlook, er wird gar nicht der Wide Receiver 2 in Buffalo sein. Du gehst davon aus, dass sie entweder Free Agency oder Drafters machen?
Ja, 100%.
Ich sag halt noch, selbst wenn sie es nicht tun, dann wird es eine Green Bay, dann ist das eine Green Bay 2.0 Variante, wo du MVS, Lazard, dann hatte sie mal dieses Tonyan-Jahr, wo die zweite Variante, die dann hinter Dix ist quasi, die wird auch nicht so super Fantasy-relevant.
Ja.
Die wird auch nicht. Das ist dann, da hast du Wochen drin, da macht er dann seine Touchdowns, okay. Aber an sich glaube ich nicht, dass der, wenn die, selbst wenn die nichts machen, dass er ein Wide Receiver 2 werden kann. Und auch Wide Receiver 3 tue ich mir schwer, ehrlicherweise.
Ja, also drei sehe ich, könnte man schon irgendwo sehen, aber ja, zwei sehe ich ja irgendwie auch nicht. Weil, wie gesagt, sie haben ja auch noch Beasley, Knox, McKenzie, die
Eben.
alle irgendwo eine Rolle spielen und
Ja.
dementsprechend, ja.
Das wird dann einfach aufgeteilt hinter Dix und das ist nicht so geil.
Ja, wie gesagt, ich freue mich schon, wenn sie Jameson Williams holen und
Ja.
Josh Allen die langen Bomben auf ihn wirft.
Ja. Ja, dann ist Gabriel Davis sowieso
Ja.
tot, ja. Und dann habt ihr jetzt irgendwie einen Early Second bezahlt für ihn. Das würde euch dann aufregen. Mit dem wird dann der andere Jameson Williams draften. Stellt
Eieiei.
euch das vor, Alter.
Alter,
Das
das
ist ja
wäre
wirklich.
der Win oder der Loss des Jahrtausends.
Ja, das ist sehr bitter.
Ja.
Genau. Dann lass uns zur nächsten Frage kommen,
Jo.
oder?
Achso.
Die kommt von Swiss Guy. Eigentlich wärst du dran, gell?
Ja. Wie geht ihr mit QBs wie Rodgers oder Brady um, bei denen die Zukunft offen ist?
Ja, schwierig. Ich glaube, die sind im Moment einfach ein Hold, ehrlicherweise, weil wenn ich jetzt halt versuche, Tom Brady zu verkaufen, dann bekomme ich gar nichts. Also dann kann ich ihn für einen Late Second verkaufen und das mache ich dann auch nicht. Und Aaron Rodgers, ja, wir kommen später noch dazu, wie wir die Zukunft von Quarterbacks sehen im Konkreten, würde ich im Moment auch einfach nur halten. Ich glaube nicht, dass man wirklich eine Alternative hat. Außer wenn, also wenn ein gutes Angebot da ist, kann man natürlich dann überlegt euch, den zu verkaufen, weil bevor sie zurücktreten, lieber ja den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Aber ja, ich glaube, es ist schwierig. Es will einfach keiner solche Spieler haben im Moment.
Was hältst du denn davon? Also bei Brady ist es halt wirklich, wie du sagst, da bin ich auch voll bei dir. Aber was hältst du, also bei Rodgers bin ich halt ein bisschen positiver, dass er auf jeden Fall noch 2 Jahre spielt. Was hältst du als Win-Now-Team, also als Contender praktisch davon, Rodgers für den Late First zu kaufen? Wenn du jetzt auf
Ja,
Quarterback-Bedarf hast, quasi.
war Rodgers Preis vorher denn noch deutlich drüber
Nee,
über
nee,
einem Late
nee.
First?
Also ich denke, das ist so eine faire, ja wohl, doch, ich glaube schon, dass du während der Saison auch durchaus einen mittleren bekommen hättest, so.
Ja, also im Prinzip, da muss ich sagen, Mai, wenn du sagst, hey, ich habe echt ein gutes Team und ich habe halt noch ein, 2 Jahre, die ich jetzt da rauspressen kann, vielleicht echt auch nur noch 22, Mai, dann scheiß drauf. Wenn es schief geht, dann geht's halt schief. Aber was am Ende, klar, du kannst jetzt bis zum Draft warten und dann schauen, wen du dir dafür kaufen kannst. Aber du willst den Pick sowieso traden. In dem Moment, wo Rodgers, und der wird sich vor der Free Agency entscheiden, das hat er schon angekündigt, sagt, er macht weiter und du merkst, okay, wenn das passiert, dann kriege ich den dafür nicht mehr. Dann hast du natürlich ein Problem. Und dann ist die Frage, was musst du da drauf bezahlen, dann wieder, um halt die Sicherheit zu haben. Das ist
Genau.
echt die Frage. Ich weiß nicht, ein Late First ist mir fast noch zu nah am Value dran, den er hat, wenn er weitermacht.
Glaube ich nicht.
Glaube ich.
Ich glaube, dann
Kommt
bekommst du
drauf an.
deutlich mehr.
Kommt drauf an. Okay, dann, also wenn wir davon ausgehen, dann sage ich, dann kauf ihn einfach für den 1,12 und nimm den Risikoabschlag sozusagen mit.
Wir haben es im Mockdraft gesehen. 3:10 wurde er gedraftet.
Ja, dann
Absolut,
krass,
ne?
ja.
Also dementsprechend, das ist,
Ja,
wenn, selbst wenn
ja,
man sagt,
ja.
okay, das ist ein bisschen hoch, aber 4. Runde oder sowas, 4., vielleicht 5. oder so, und
Ja.
dementsprechend, also wenn der Hype kommt, wenn Denver ihn holt oder so, ne, oder er
Ja.
einfach nur in Green Bay bleibt, reicht ja schon. Ich glaube
Ja,
schon.
ja,
Und
ja.
dementsprechend, da wäre ich auch genau, also wäre auch mein Gedankengang, den dann aktuell mal einzukaufen, wenn man denn
Ja.
möchte.
Ja.
Gut, du
Fairer Punkt.
bist mit der nächsten Frage dran.
Genau. Marte fragt uns, ich glaube, die Folge wird zu
Ich
kurz.
nicht.
Wir brauchen noch ein paar mehr Fragen. Also mal zur wichtigsten Position, unter der Annahme, dass man Superflex Ligen spielt. Welche diesjährigen Starting Quarterbacks sind nächste Saison keine Starter mehr? Beziehungsweise, jetzt lese ich die Frage fertig vor, wir nehmen das gleich auseinander. Bei welchen diesjährigen Backups seht ihr eine Chance, dass sie nochmal Starter werden? Sprich, wen muss ich schnellstens loswerden und wen sollte ich mal günstig einkaufen? Hatte letztes Jahr Heinicke für einen Fifth im Sommer geholt und in der Saison für einen Second verkauft. Mit wem kann ich das nächstes Jahr wiederholen? Phil, starten wir mit den Startern. Welche siehst du denn da nicht mehr als Starting Quarterback in 22?
Ich habe mir die aufgeschrieben, die ich loswerden würde. Die Chancen, dass sie kein Starter mehr sind, sind unterschiedlich hoch, muss man dazu sagen. Angefangen, ich bin hier mal so ein bisschen nach Startup-Value auch gegangen in der Reihenfolge. Angefangen bin ich mit Jalen Hurts. Ja, ich sag mal, der Worst Case für ihn ist hier einfach, dass Philly für zum Beispiel Deshaun Watson tradet. Die haben halt die Munition, die können es sich erlauben. Und dass die sagen, alles klar, wir holen Deshaun Watson und Hurts, ja, dann eben von einer unsicheren Zukunft steht, weil ich mir dann nicht vorstellen kann, dass sie Hurts unbedingt wegtraden, sondern auch ihn durchaus wieder auf die Bank setzen. Der spielt als Second-Round-Pick auf dem Vertrag, das ist für einen Backup-Quarterback auch günstig, dementsprechend, ja, kann ich mir das durchaus vorstellen. Und das wäre halt eben für einen Spieler, der Second- bis Third-Round-Startup-Wert hat, schon bitter. Und dementsprechend, wenn man ihn traden kann aktuell, das ist halt eben immer die Frage. Ich würde ihn jetzt nicht um jeden Preis verscherbeln. Aber wenn man ihn traden kann und ein Angebot für ihn bekommt, dann würde ich das durchaus mal probieren.
Fair.
Also machst du deinen nächsten, dann so abwechseln?
Ja, gut. Also ich hätte eigentlich eher gesagt, so generell, okay, das ist fair zu suchen, wen kann man verkaufen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Spieler, die ich hier aufgeschrieben habe, wo ich Angst habe, dass die kein Starter mehr sind, besonders viel kriegt man für die im Moment nicht, sind natürlich Brady und Rodgers dabei, wo ich einfach sage, da sehe ich halt die Chance. Bei Rodgers muss ich aber sagen, sehe ich sie unter allen genannten jetzt dann am geringsten. Ich glaube, Big Ben, für den bekommst du eh nichts mehr, den kannst du im Prinzip jetzt cutten, wenn er noch am Roster ist. Falls der Waiver offen ist, würde ich sogar tun, weil dann nehme ich mir lieber irgendwen anderes aufs Roster. Auf jeden Fall. Dann sage ich, Sam Darnold, da sehe ich einfach nicht, dass Carolina mit ihm nächstes Jahr als Starter in die Saison geht, obwohl sie ihm ja die 50-Year-Option gegeben haben. Da hat Matt Rhule schon so geile Kommentare gebracht, so im Prinzip bereuen sie es ja schon, dass sie es getan haben.
Ja.
Aber
dieser Vollpfosten, ne? Ich werde so abkotzen, wenn diese blöden Panthers, also blöd, weil Matt Rhule einfach so unfähig ist, die Division gewinnen. Wenn Brady aufhört, Peyton ist weg und die Saints gehen in Rebuild und Atlanta ist ja sowieso, naja. Also, wie gesagt, dann werden die Panthers wahrscheinlich die Division gewinnen und werden mit dem Trümmerhaufen als Coach da in die Playoffs kommen.
Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Da fällt er auch noch ins Glück. Kriegt jetzt da sein letztes Jahr quasi, bevor er gefeuert wird, und dann geht er mit 7-9 in die Playoffs oder so. Oder ja, 8-9 jetzt mittlerweile. Wäre wahrscheinlich dann nötig. Aber wie auch immer, Sam Darnold, da haben sie halt gesagt, da hat er ja irgendwie gesagt, ja, wenn er halt eine gute Saison gespielt hätte, wäre er so teuer geworden. Ein guter Punkt. Weltklasse dann schon mal die 20 Millionen Garantien rauszuhauen. Aber ich glaube nicht, dass es sie davon abhält, ihn zu benchen oder zu cutten, zu traden, was auch immer sie mit ihm machen werden. Aber er wird nicht der Starter sein. Dann klar, Tom Brady, da muss ich schon im Moment sagen, es sieht echt nach Retirement aus oder es klingt so krass nach Retirement. Da habe ich wirklich Sorge, dass er nicht mehr weitermacht, was ich ja eigentlich schon einfach wegen dem Level, auf dem er unterwegs ist, noch nicht gedacht hätte. Und er ist noch ganz klar ein Starter in der NFL und er ist immer noch ein Top-10-Quarterback. Das hat er auch wieder gezeigt, finde ich, am Wochenende. Dann Davis Mills. Ja, weiß ich nicht, ist halt jetzt die Frage, was ist der Mann wert im Moment, aber bin nicht besonders confident, dass er nächstes Jahr startet, ehrlicherweise.
Ich wohl. Kommen wir gleich zu.
Du schon, okay. dann habe ich, ja gut, das ist jetzt ein technischer Starter dieses Jahr. Teddy Bridgewater, bin ich mir auch nicht sicher, ob er nächstes Jahr startet. Ich finde, könnte schon sein, aber ist auf jeden Fall gefährdet, dass er seinen Platz verliert. Ryan Fitzpatrick theoretisch auch gefährdet zumindest. Ich glaube schon, dass er irgendwie nochmal startet nächstes Jahr, aber da sind wir jetzt auch langsam so am Übergang. Ich denke eher, dass die Jungs starten, als dass sie sitzen. Carson Wentz muss man, glaube ich, noch nennen.
Habe ich auch.
Da ist einfach die Gefahr groß. Jim Irsay wirkt frustriert als Owner und ich glaube, auch Head Coach und GM sind nicht besonders zufrieden mit Carson Wentz. Das heißt, die Gefahr besteht, aber irgendwie, ja, er ist auch einfach teuer und gar nicht so leicht, sich von ihm zu trennen, glaube ich. Daher denke ich doch irgendwie, sie gehen nochmal in die Saison mit ihm als Starter. Und als letzten dann eben Aaron Rodgers. Ja, Ich gehe davon aus, dass er noch weitermacht. Würde mich wundern, wenn er zurücktritt.
Ja, ich habe noch Tour,
Okay.
einfach weil ich auch denke, dass er kein guter Quarterback ist. Dann habe ich noch Daniel Jones. Das wird allerdings eine spannende Geschichte sein, denn Daniel Jones ist halt vielleicht auch so billig, dass man ihn schon wieder eher kaufen kann. Das ist halt so ein,
Ja, Brian Daboll, ne? Das ist
ja,
es.
noch
Wir haben
nicht,
im,
noch nicht,
wir
noch
haben,
nicht.
ja,
Die haben
okay,
auch
stimmt, aber er
den
ist ja.
Defensive Coordinator zum zweiten Mal interviewt. Also da steht noch gar nichts fest. Also, aber wenn es Brian Daboll wird, ja, dann wäre es spannend zu sehen. Ja, gerade kurz vor der Aufnahme haben die Giants-Owner sich auch irgendwie zu Daniel Jones geäußert, aber naja, gut, das ist auch alles nur Schall und Rauch, solange sie noch keinen Head Coach haben und da irgendwas feststeht, glaube ich, ja.
Die haben auch gesagt, dass sie für Deshaun Watson nicht traden aus Gründen von ihrer Cap-Situation und den Pending Allegations.
Ja, gut.
Also, die haben jetzt auch nicht gesagt, weil wir Daniel Jones haben.
Ja. Genau, und dann habe ich noch Matt Ryan, ne? Einfach Alter, Situation ist halt auch nicht so. Und ja, das hätte man wahrscheinlich schon vor einem Jahr oder vor zwei tun sollen. Genau. Dann soll ich gleich zu den Backups, die Starter werden, übergehen.
Ja, Logo. Bei welchen siehst du denn eine Chance
Eine
oder eine
Chance.
gute Chance
Ja, also
zumindest?
genau, Chance ist halt genau richtig. Wie hoch die letztlich ist, muss jeder selber entscheiden. Aber ich habe jetzt hier, das fand ich ganz witzig, habe ich irgendwie die Tage gelesen, Mitch Trubisky als neuer Starter der New York Giants. Und zwar, die These ist, dass Brian Daboll eben kommt von der Offensive Coordinator der Buffalo Bills eben. Und Trubisky war da ja jetzt Backup die Saison und er soll wohl ganz begeistert von ihm sein.
Ja, wenn du mit Josh Allen gearbeitet hast, willst du unbedingt weitermachen mit Trubisky.
Ja, ne, also wenn du den auch noch hinkriegst, dann bist du halt der Goat, ne, was Quarterbacks angeht. Jedenfalls.
Wenn du mit Trubisky zu einem guten NFL-Starter bekommst, dann direkt ab in die Hall of Fame. Wirklich, das
Also,
ist.
genau, von daher, die These ist so ein bisschen, dass er Trubisky mitbringt und fairerweise, also. Er nun so ein großes Downgrade zu Daniel Jones ist, vermag ich jetzt auch nicht zu sagen. Also dementsprechend, ja, ich sag mal, das wäre jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber natürlich, ne, wenn Trubisky bei euch irgendwo für einen Fünftrunden-Pick zu bekommen ist, dann kann man das mal machen. Aber das ist jetzt
Ja, voll.
kein.
Genau, das ist so ein Kandidat wie Heinicke, finde ich.
Genau.
Also finde ich schon völlig fair, den kann
Und
man sich mal versuchen
Wenn
zu holen.
Trubisky gespielt hat, war er auch ein guter Fantasy-Quarterback. Ne? Also er war kein guter NFL-Quarterback, aber er war ein guter Fantasy-Quarterback. Das darf man dabei auch nie vergessen. Dann habe ich Marcus Mariota, glaube ich, ob wir es hier. Die Frage ist halt, wo? Das ist so ein bisschen, da fällt mir oder fehlt mir im Moment so ein bisschen die Vorstellung. Aber ich denke, das sollte einer der höchst gehandelten Backups soweit sein.
Wird halt auch Free Agent.
Genau, ja. Ja, dann habe ich so ein bisschen betrogen, dass, also ich hab mir jetzt hier so, einfach weil, also so, wo die Wertsteigerung eben möglich ist, gut, über James Winston haben wir gerade eben schon gesprochen, der ist nicht technisch gesehen kein Backup gewesen, sondern einfach nur verletzt. Ja, Davis Mills war zunächst Backup, hat dann ja viel gespielt. Das ist eine Preisfrage. Wenn ich den für einen Late Second bekomme, kaufe ich Davis Mills ein. Der hat die zweitbeste Rookie-Saison aller Quarterbacks in diesem Jahrgang gespielt. Das in den Umständen. Und das spricht auf jeden Fall schon für ihn. Und dementsprechend, bevor ich da den Shot auf irgendwie Carson Strong oder sowas oder Desmond Ridder nehme, könnte ich mir schon vorstellen, da auch für Mills zu traden.
Fair.
Dann habe ich, ja, Jimmy G ist auch kein Backup, aber der wird halt von vielen als solcher gesehen. Dementsprechend, aber der wird wohl irgendwo nächstes Jahr starten. Dementsprechend kann man auch mal aufgrund des Preises für ihn traden. Genau, Gardner Minshew, denke ich, auf jeden Fall auch ein Kandidat, den man erwähnen soll. Ne, sollte auch Möglichkeit natürlich, dass der irgendwo landet. Ich weiß gar nicht, wie da die vertragliche Situation aussieht, ob der auch Free Agent ist.
Nee, glaube ich
Okay,
nicht.
dann
Das glaube ich nicht.
müsste ein
Das ist
Team für
jetzt
ihn
das ist ja
traden.
seine zweite, das ist ja also
Naja.
seine Sophomore-Season, richtig?
Nee.
Der wird noch ein drittes Jahr haben.
Nee, der ist er nicht in seinem dritten Jahr?
Nee. Das war sein zweites. Der ist doch, letztes Jahr war der doch
Ja.
Rookie in Jacksonville, oder? Und dann kam Lawrence.
Gute Frage. Ja, stimmt. Könnte sein. Ja, okay.
Nee, er ist in seinem dritten Jahr.
Doch.
Hast völlig recht.
Okay.
Wer, hinter wem war denn der da ein Backup letztes Jahr? Da hat er so teilweise gespielt irgendwie. Weiß ich gar nicht
Ja,
mehr,
doch,
da
doch, da
in
haben die,
Jacksonville.
da haben die doch hier den anderen Rookie-Quarterback, der im ersten Spiel ganz gut aussah, reingeschmissen und Mike Glennon reingeschmissen und sowas. Diese
Ja,
Scherze.
okay.
Also, dass Mike, wenn
Ja,
Mike Glennon nochmal ein NFL-Spiel startet, ne, dann melde ich mich auch für den NFL-Draft an. Also, das ist ja so
du
ein.
kannst signen irgendwo.
Ja, der, weißt du, der. Hast,
Du bist ja schon durch den in deinem
ach so,
Alter.
ja, siehst du. Training
Du bist ein
Camp.
undrafted Free Agent.
Ja, dann komm ich irgendwo durchs Trainingscamp gemogelt und dann guck dir mal die Career Earnings von Mike Glennon an.
Ja, das ist
Das ist
Wahnsinn.
echt
Das ist absolut insane.
so
Wie
keine.
Chase Daniel halt.
Ja, gut, ne? Aber wie gesagt, also, naja, gut, komm. Also Mike Glennon ist es nicht.
Ja.
Dann habe ich mir aufgeschrieben, das finde ich ist ein ganz interessanter Kandidat, Kyle Trask.
Ja,
Finde ich super spannend.
absolut.
Da würde ich auf jeden Fall jetzt mal irgendwo mal nachfragen.
Ja. Ja.
Vielleicht, wenn ihr einen größeren Trade anbieten wollt, so als Throw-in, dann ist es nicht so auffällig,
Genau.
weil in spätestens dem Moment, wo man ein Angebot macht, wird der andere sagen, oh, Brady hört ja vielleicht auf, was hat
Ah,
er?
genau,
Ne,
ja.
so, also von daher, das würde ich auf jeden Fall mal probieren. Und dann habe ich mir noch, ja, Kellen Mond und
Genau.
Tyler Huntley. Also für den.
Hey, jetzt hast du wirklich jeden genannt, den ich hier habe. Jetzt da dachte ich, die zwei zumindest lässt du mir noch, aber nee, keine Chance, keine Chance. Ja, dann, aber dann lasse Kellen Mond, denke ich, ist obvious. Mike Zimmer hat ihn gehasst. Mike Zimmer ist nicht mehr in Minnesota. Vielleicht kommt ja jetzt jemand hin, der Kellen Mond einfach einsetzt und es mal probiert. Und er ist jemand, das haben wir zum Draft schon gesagt, der potenziell für Fantasy ganz interessant sein kann. Der ist einfach mobil und im Zweifel sieht er dann vielleicht auch mal ein paar Spiele gar nicht so katastrophal aus und dann ist auf jeden Fall so ein Second Rounder auch wieder drin. Und besonders teuer dürfte er im Moment nicht sein. Tyler Huntley ist fast schon wieder so ein Kandidat, den finde ich, kann man sich mal für ein bisschen länger sowieso aufs Roster holen. Unabhängig davon, ob er nächstes Jahr startet, aber ich denke, die Ravens haben ihn ganz gut entwickelt und und man hat gesehen, dass er wohl zumindest ja, Low-End-Starter vielleicht sein kann in der Liga. Und kann ich mir vorstellen, dass wenn er Free Agent wird, dass es durchaus Interesse aus der Liga gibt und Teams ihm vielleicht auch einen Starterposten in Aussicht stellen und dann wird er sich nicht hinter Lamar auf die Bank setzen. Zumindest würde es mich sehr wundern.
Ja.
Daher finde ich das ein echt interessanter Kandidat.
Witzigerweise erinnert mich das ein bisschen an Tyrod Taylor, der ja, glaube ich, auch Backup bei den Ravens war und dann die Bills für ihn getradet haben und ihn starten lassen haben, ne? Weil er auch
Ah,
ganz
okay.
okay war.
Ja.
Also
Ja.
dementsprechend, also so diese Situation, irgendwie gerade so ein bisschen,
Ja.
ja, deshalb, wie gesagt, finde ich auch, ist ein spannender Spieler und wenn er startet, auch Fantasy-mäßig echt gut unterwegs.
Genau, das war's dann zu der Frage und ich glaube, dann können wir weggehen von der ganzen, ja, Fantasy, von den News und Fantasy, ja, Spielerbezug rüber zum Value von Picks bzw. Roster Construction. Dazu haben wir ein paar Fragen gekriegt und die erste, du musst vorlesen, kommt von Mate.
Genau, Mate, also ist ein bisschen zur, ja, das war jetzt eine zweite Teilfrage praktisch. Ich bringe nochmal das Thema von Sonntag, drei First für Akers. Da gab es eine Diskussion im Talk-Channel während der Spiele. Lassen wir mal den Spieler außen vor. Unter welchen Umständen würdet ihr überhaupt drei First für einen Spieler zahlen? Bin bislang immer mit dem Ansatz dran gegangen, dass drei Spieler besser sind als einer. Kann man vielleicht gut mit der Frage, genau, da kommt gleich noch eine Frage, mit der man es gegebenenfalls kombinieren kann. Genau, was sagst du denn dazu?
Generell ja, also unter welchen Umständen würde ich überhaupt drei First bezahlen? Beispiel, ich habe den 1.10 bis 1.12 in dem Draft, das heißt, ich weiß schon, das sind alles Late Firsts. Vielleicht hauen mich da die Spieler an der Stelle nicht unbedingt um. Ja, genau. Das heißt, dann bin ich da vielleicht schon bereit, die auch abzugeben. Das heißt, ich würde es immer dann versuchen, in Startup Value quasi zu übersetzen. Heißt, jetzt ein Late First zum Beispiel ist halt klassischerweise so ein Neuntrunden-Pick vielleicht im Startup. Und da ungefähr, also jetzt, wenn man sich das überlegt, okay, würde man jetzt selber den 101 im Startup für drei Neuntrunden-Picks kaufen? Und dann würde ich mir denken, ja, das würde ich tun. Und so gehe ich halt dann durch und überlege mir, welchem Spieler würde ich denn solche Startup-Picks hergeben. Wenn das dann Random Firsts werden oder mit oder sogar frühe Firsts, dann kann man ja sagen, so ein früher First, das ist im Zweifel irgendwie ein Drittrunden-Pick bei einer guten Klasse mit Spielern auf den richtigen Positionen, die gut sind, auch mal ein Zweitrunden-Pick. Ja, dann wird das natürlich immer, werde ich natürlich da immer konservativer und sage, nee, drei First, sorry, gebe ich halt für gar keinen Spieler mehr her. Wenn das drei Early 23er First sind, dann gebe ich die auch, also weiß ich nicht, ich glaube, dann gebe ich die auch nicht für Josh Allen her. Das ist mir dann, da warte ich halt lieber ab, weil ich weiß, da kommen Spieler, der Hype wird massiv und ich gebe den 101 ja auch für einen Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick ab im Startup. Und da weiß ich, die werde ich am Ende kriegen über diese frühen Firsts. Daher, ja, ist es echt, es kommt total auf den Wert dieser Firsts an.
Ja, klar, also das ist erstmal ein fairer Punkt. Natürlich immer First ist nicht gleich First, ne? Das finde ich auch. Aber für mich hier jetzt nochmal, ja, ganz klar, ne? Wenn ich jetzt im Angriffsmodus bin, ich sag mal, wenn ich jetzt viel Kapital gesammelt habe durch Rebuild, durch Retooling und sowas und hab einfach jetzt, ich sag mal, massig Draftkapital und hab vielleicht guten Kern stehen und brauche aber jetzt irgendwo die Spieler, um richtig angreifen zu können, ne? Sagen wir zum Beispiel meinen zweiten Quarterback, wenn ich jetzt wirklich einen Josh Allen beispielsweise mir holen will, dafür würde ich dann auch die drei First ausgeben im absoluten Win Now. Ne? Das ergibt eigentlich fast immer nur im Win Now wirklich auch Sinn, das zu tun,
Ja,
wirklich.
klar.
So vielleicht einen Jonathan Taylor, der einfach ein Unterschiedsspieler ist. Ne? Das wäre auch so ein Spieler, den man da drüber auf jeden Fall da rein investieren kann. Genau, andersrum zum Beispiel, und zwar, wenn wir immer drei First sagen, man sieht selten in Trades, dass wirklich drei First-Round-Picks über die Theke gehen. Man muss einfach auch Spieler-Value dafür setzen. Ne? Also, ich sag mal,
Ja.
kann zum Beispiel auch Sinn ergeben, wenn man jetzt vom Win Now in den Rebuild geht und dann sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht Cook und Kamara und gebe die jetzt in Richtung für so ein Asset wie ein jungen Quarterback ab. Ne, dann, ich sag mal, hat man diese Assets, die eher Wert verlieren, gibt man in dem Moment ab und holt sich dafür mehr Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit im Fantasy Football, haben wir oft genug gesehen, aber das wäre jetzt für mich auch ein Beispiel, wo man das rechtfertigen kann. Ne? Was
Ja.
man dann mit dem Spieler letztlich macht, ist dann natürlich eine andere Geschichte, aber ich schichte so gesehen mein Kapital um, weil ich einfach in dem Moment mir eher in die Sicherheit investiere, ne, und das wäre auch so ein Beispiel.
Ich glaube, wenn wir, man muss das auch, man darf das nicht zu, wie soll ich sagen, nicht zu wörtlich irgendwo nehmen,
Nein.
wenn wir sowas sagen. Oder wenn man denkt, das ist dann. Also stellt euch vor, wenn ich kann sogar sagen, der 101 ist zwei First wert. Das ist ein First, aber der ist zwei wert,
Ja.
weil der halt, weil der, weil, weil das, es gibt Tierbreaks, es gibt einfach so einen Unterschied im Value, wenn ich jetzt halt nochmal ein Jahr zurückdenke, Devonta Smith war ein First, Najee Harris war ein First. Das ist nicht das Gleiche. Das ist total unterschiedlich. Und deswegen, ja, natürlich sind frühe Firsts halt viel, viel mehr wert. Und dann muss man sich das halt, und wir, wenn wir jetzt sagen, wir, keine Ahnung, geben halt für einen super Top, für einen Jonathan Taylor, wollen wir halt auf jeden Fall drei First. Ja, weil wir halt jetzt nicht davon ausgehen, dass diese drei First, der 22-101, der 23-101 und der 24-101 sein
Ja,
werden.
genau.
Wenn wir das wissen, dann geben wir wahrscheinlich schon für weniger ab. Dann schicken wir noch was, legen wir noch was drauf auf Jonathan Taylor. Aber ist halt, ja, ihr wisst ja auch, wie es ist. So, ja, so sehr in die Tiefe kann man dann auch nicht jedes Mal gehen. Und ein First, was ist ein First am Ende, der durchschnittliche First, was ist das wert? Das ist ja die philosophische Frage, die dann eigentlich dahinter steht. Für welchen Spieler gibt man drei ab? Das ist sehr, also das ist eine Frage, über die könnte man eine ganze Folge machen.
Ja, natürlich. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt in dem Sinne, ich glaube immer halt, diese drei First, wenn du wirklich diese Picks in deinem Roster hast, die Chance, dass die am Ende, wenn die alle gepickt sind, diese Picks, dass die mehr wert sind als dieser eine Spieler, ist wahrscheinlich relativ hoch. gerade wenn es irgendwo mittlere First-Round-Picks sind. Aber es kommt immer auf die Situation, erstens, wann sind sie mehr wert als dieser eine Spieler? Vielleicht hilft mir das gar nicht, wenn ich jetzt ein Win-Now-Roster habe und in 2 oder 3 Jahren sind die vielleicht mehr wert als dieser eine Spieler, alles gut, aber es bringt mir halt nichts.
Deine anderen Spieler sind währenddessen nichts mehr wert.
Genau. Du verkackst halt einfach dein Roster-Bild in dem Moment, weil du es nicht tust. Genau, also das wäre eben so eine Sache, die man berücksichtigen muss. Und es ist immer diese 3 First zu picken, ist halt in gewisser Weise immer ein Glücksspiel. Du kannst natürlich mit diesem Late First, kannst du einen Jalen Waddle treffen. Das wäre der Optimalfall. Du kannst aber auch einen Terrace Marshall treffen. Das wäre der beschissenste Fall. Du kannst aber auch einen Devontae Smith treffen, der ist okay. Der ist wahrscheinlich jetzt, der hat so seinen Wert ungefähr konserviert. So, ne, das sind so diese 3 Tiers jetzt mal als Beispiel, die wir letztes Jahr in der Range gepickt haben und was dabei am Ende rauskommen kann. So, und das muss man vielleicht immer, und wenn man dann den Durchschnitt nimmt, dann hat man ungefähr ein Gefühl dafür. Und wenn du jetzt dafür dann, keine Ahnung, einen Josh Allen oder einen Patrick Mahomes oder wen bekommen kannst oder auch einen Joe Burrow schon, so, dann, wie gesagt, gibt das in gewisser Weise Sicherheit und es kann Sinn machen, das zu tun. Ne?
Ja, wie gesagt. Gerade weil man ja in dem Moment, wenn man den Move macht und sich im Win-Now sieht, dass es auf Produktion auch ankommt, dann hast du ja wahrscheinlich nicht 3 Picks am Roster oder in deinem Team, die jetzt alle nicht quasi von dir selber sind. Du wirst ja deinen eigenen irgendwie mitschicken. Und das ist ja automatisch, dass ich, wenn ich den Deal dann machen will, dass ich davon ausgehe, dass der late ist. Also nicht, dass ich jetzt, ich will niemandem empfehlen, dass er seine Picks als late Picks verkaufen soll, vom Wert her. Aber man muss ja realistischerweise dann irgendwo sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin bereit, value-technisch in dem Deal zu verlieren, langfristig, dafür, dass ich kurzfristig mehr Produktion bekomme und damit eine Championship hole, dann muss ich ja davon ausgehen, ich hoffe, dass mein Pick late sein wird, weil dann hat der Deal sich irgendwo gelohnt.
Genau, ja, genau, und das ist einfach eben, wie gesagt, auch ein Wahrscheinlichkeitsding, ne? Also es kann auch immer sein, dass der andere 3-mal in die Tonne greift, dann, ne, das ist halt auch immer der Punkt noch.
Ja. Absolut, genau. Das ist so. Aber das gehört nicht zur Bewertung des Deals. Was der damit dann macht, ist egal. Ihr habt ihn nicht gewonnen, nur weil er danach Travis Marshall und Trey Sermon pickt.
Das auch nicht.
Ja. Genau. Nur weil ich weiß, das verfolgen manche dann noch, wie sich sowas denkt. Und dann wird mir teilweise auch geschickt und so. Oder ist mir schon mal geschickt worden. Ja, okay, gut, der hat scheiße gepickt mit den Dingen. Deswegen ist aber dein Deal an sich nicht besser geworden.
Genau, also das ist auch immer dann so ein bisschen natürlich eine Glückssache, wer dann wen gerade wo pickt. Und
man darf sich auch selber nicht dafür dann geißeln, weißt du, wenn du selber derjenige bist, der dann mit den Rookie-Picks in die Scheiße gegriffen hat, ja, jetzt habe ich ja total den Deal verloren. Nee, ändert sich dadurch nicht mehr. Du hast den Pick verkackt, aber du hast nicht den Deal verloren. Das ist einfach, der Pick ist ja deswegen nicht weniger
wert. Du hättest den Pick halt auch in dem Moment wieder für einen anderen Spieler wegtraden können. Genau. Und der vielleicht mehr wert gewesen. Also das muss man sich immer, also dementsprechend, genau.
Das sind 2 unterschiedliche Transaktionen, die man getrennt voneinander betrachten muss dann, ja.
Genau.
Genau. Richtig. Das zu der Frage, also sehr spannende Frage und macht auf jeden Fall Spaß zu diskutieren. Ich bin gespannt, wie ihr da also auch drüber denkt. Könnt auch gerne im Discord noch eine Meinung dazu dalassen.
Gerne, ja. Die nächste Frage knüpft daran an, quasi. Also das geht doch praktisch in das Thema weiter. Also genau, wir sind noch nicht durch mit dem Thema.
Okay, ja, ich sehe, es müssen ja 2 sogar noch irgendwie sein. Die kommt auf jeden Fall erstmal von Swiss Guy. In einer Superflex Dynasty Flow Scoring Settings würde mich eure Meinung zur folgenden These interessieren. Falls ich nicht im absoluten Win-Now-Modus bin, macht es keinen Sinn, 2 bis 3 First für einen Top 5 Running Back auszugeben, da die Gefahr für einen Wertverlust zu groß ist und die Chance auf einen Value-Gewinn mit den First viel größer ist. Sind also Top Running Backs auf dem Trademarkt zu überbewertet?
Ja, nein, sind sie nicht. Also, genau, also nein, grundsätzlich die These, die er aufstellt, hat er ja recht, das haben wir im Prinzip gerade auch schon mal so ansatzweise beantwortet. Genau, also wenn ich nicht im Win-Now-Modus bin, dann würde ich in der Regel auch keine 2 bis 3 First für einen Top-Running-Back ausgeben. Genau. Außer man erwartet irgendwo bei dem einen Wertgewinn. Ja, und jetzt komme ich gleich zu dem
Wo
nächsten.
soll das noch hingehen, ne?
Genau, also jetzt komme ich gleich zu dem
Also.
nächsten Punkt, den er da auch anspricht. Sind Top Running Backs auf dem Trademarkt zu überbewertet? Nein, aus dem einfachen Grund, es gibt eigentlich gar nicht so viele gute Junge. Das ist immer,
Ja.
also es gibt natürlich ein paar gute, ne, die aber alt sind und wo eben jedes Jahr praktisch das Todd Gurley-Ende droht, ne, wenn man dann mal guckt. So Jungs wie Kamara, hier, da haben wir jetzt die blöde Situation, Dalvin Cook, auch da ist die Situation und nicht voraussehbar. Henry, Chubb, Elliott, das sind eben so Spieler, Aaron Jones, wo man sagen muss, boah, da wird's schon dünn. McCaffrey auch natürlich, ich sag mal, gut, den sehe ich noch drüber, aber fragwürdig. Und dann haben wir, bleiben ja im Endeffekt wirklich bei diesen jüngeren Running Backs, von denen man jetzt mal so 2, 3 Jahre Produktion noch erwartet, bleiben ja im Prinzip nur Taylor, Harris, Swift, Javonte Williams, Cam Akers,
Dobbins.
ja, Dobbins, Gibson vielleicht, ne, auch so.
Ja.
Also man hört schon, wie viele Fragezeichen sind. Im mittleren Tier, wo ich jetzt, sind so Mixon und Eckler, wo man sagen kann, naja, da wertet man schon noch einiges. So, und dann haben wir eigentlich schon so diese Gruppe von wirklich ja sichereren Running Backs eigentlich schon fast abgehakt, ne? Und dann kommen noch so ein paar Spieler, die durchaus die man durchaus nennen könnte, aber die auch verschiedene Fragezeichen haben. Und dementsprechend, also einen Running Back zu haben, einen guten jungen Running Back zu haben, ist im Prinzip schon extrem wichtig und dementsprechend sind die Preise dafür auch gerechtfertigt.
Genau, und warum sind auch gerade die Jungen nicht überbewertet? Aus meiner Sicht zumindest hier nochmal ganz klar rausgestellt. Wenn du jetzt halt diese, sagen, gehen wir davon aus, du bezahlst ja 2 bis 3 First hier für Jonathan Taylor. Jonathan Taylor produziert dir jetzt 2 Jahre sehr gut und dann kannst du ihn halt immer noch verkaufen. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, Dalvin Cook kann noch 2 sehr gute Jahre
Ja,
haben,
klar.
aber den kannst du halt in 2 Jahren für gar nichts mehr verkaufen. Das ist der Value vorbei. Das heißt, du gibst jetzt, du musst ja immer rechnen irgendwie, oder zumindest ich mach's so, ich gebe jetzt 3 First für Jonathan Taylor aus und bekomme in 2 Jahren vielleicht noch, also auf jeden Fall noch einen, vielleicht sogar noch 2 für ihn. Dann habe ich für die 2 Jahre Produktion von Jonathan Taylor, wenn alles gut läuft, sage ich mal, wenn er sich nicht verletzt, einen First bezahlt sozusagen. Wenn ich jetzt für Dalvin Cook 2 First bezahle und in, oder einen First bezahle und in 2 Jahren bekomme ich gar nichts mehr, dann habe ich das Gleiche bezahlt. So. Also einfach nur, um mal den Gedanken dahinter zu verstehen, warum auch es völlig gerechtfertigt ist, für einen jungen Running Back mehr zu verlangen als für einen älteren. Das ist einfach, man denkt ja auch, man muss ja auch in die Zukunft denken, man muss ja den Wert ja schon mal irgendwo so ein bisschen forecasten, der da in 1, 2, 3 Jahren down the road irgendwie da sein wird. Und danach richtet sich das halt auch. Naja, wer gewinnen will, braucht Top Running Backs, das wissen wir. Und wer langfristig seinen Dynasty Wert oder sein Team erhalten will, der will das Ganze mit jungen Running Backs am besten machen. Daher, das ist eine ganz einfache Angebot- und Nachfragesache. Und da ist jeder schlau genug sozusagen, die jungen Running Backs nicht günstig ziehen zu lassen.
Ja, genau. Einfach wie gesagt, auch diese Ersetzbarkeit ist halt weniger gegeben als bei Receivern zum Beispiel.
Ja, also der größte Fehler ist eigentlich, wenn dann noch zu machen, die alten Running Backs überzubezahlen. Weil das ist halt was, da bezahlst du dann für 1 bis 2 Jahre, in denen dann alles gut gehen muss, da bezahlst du halt dafür sehr, sehr viel und hast keinen Wertspeicher in irgendeiner Art und Weise. Da weißt du, wenn du 2 First für Cook bezahlst, dann verlierst du mit jedem Jahr, verlierst du einen quasi. Das ist halt dann so.
Ja, gut, wenn der jetzt nochmal so ein Jahr spielt wie letzte Saison, dann ist da, glaube ich, auch schon, also wenn die Situation in Minnesota halt noch schlechter wird,
Ja,
dann ist da auch schon
klar.
eher Sense, ne?
Ja, genau. Also so viel dazu und dann können wir zur nächsten Frage und die schließt ja auch noch mal ein bisschen an die wurde ja von Marte vorhin schon erwähnt, die kommt von Knallepit.
Thema Roster Construction. Wie sollte eurer Meinung nach für die Hauptphasen im Dynasty-Zyklus, also Rebuild, Retool und Win Now, die Roster Construction aussehen? Zum Beispiel Win Now, viele ältere Running Backs, wenig junge Receiver. Seht ihr diesbezüglich auch Zyklen im Value-Verständnis des Marktes? Mein Gefühl sagt mir, dass Wide Receiver aktuell sehr teuer sind und man eher mal ein RB günstiger bekommt, als das zum Beispiel vor 2, 3 Jahren war.
Vielleicht erstmal, ich sag mal erstmal was zu dem Value-Verständnis am Markt. Einerseits ja, Wide Receiver, glaube ich, sind teurer im Moment, auch gerade sogar als letzte Off-Season, kann ich mich noch sehr gut erinnern, als quasi kein Wide Receiver früh ging, das ist mittlerweile ein bisschen anders. Und Running Backs, ja, waren früher teurer, auch das ist richtig. Wir haben halt sehr, sehr viel erlebt und mittlerweile, man muss einfach sagen, ich sehe das auch nicht mehr, dass sich das Rad da in der NFL nochmal wirklich zurückdreht, dass wir nochmal diese Frank Gores und LaDainian Tomlinsons sehen, die einfach bis in ihre ja, frühen 30er hinein einfach Top-Backs sind und Workhorses. Da tue ich mir im Moment schwer damit. Mich mag jemand Lügen strafen am Ende, aber daher finde ich das auch, der Markt hat sich da einfach auch dem Ganzen angepasst und hat sich da korrigiert, weil man zu lang an den Running Backs festgehalten hat. Genau, und dann vielleicht einmal kurz dazu, ja, sag doch du erstmal dann vielleicht was zu dem Zyklus an sich, wie man es im Rebuild, Retooling und Winnow generell sein Roster so zusammenstellt.
Ja, also im Rebuild will ich eigentlich nichts haben. Da haue ich eigentlich alles, verkaufe ich fast alles, was mir nicht irgendwie einen langfristigen Wert garantiert oder sowas. Und im Prinzip setze ich erstmal alles auf Null und gucke dann, dass ich Assets bekomme, die Wert gewinnen können. So beim Retool zum Beispiel wäre es eben so, gewisse Pfeiler im Team zu haben. Im Bestfalle Quarterbacks, eventuell Receiver, eventuell einen jungen Tight End, Running Back, vielleicht mal einen, ne? Oder ich sag mal, da zu gucken, Leute, die da auch jetzt wiederkommen von Verletzungen, wie Dobbins, wie Etienne zum Beispiel, wären da sicherlich spannende Assets. Genau. Und im Win Now möchte ich natürlich alles haben, was Punkte macht. Also, um es mal ganz vereinfacht zu sagen.
Da sind alle Katzen grau.
Genau, und da wirklich, ich sag mal, da bin ich mir auch nicht zu schade. Du hast vorhin natürlich gesagt, so, natürlich wollen wir immer gerne die jungen Running Backs haben, die dann auch über längeren Zeitraum scoren und nicht so den Wert verlieren. Aber man muss auch ganz klar sagen, die sind halt auch teurer. Und wenn ich diesen Value vielleicht nicht oder dieses Kapital einfach nicht habe, in der Form, ja, dass ich mir jetzt 3 von den jungen Running Backs kaufen kann, dann muss ich vielleicht auch mal auf einen Cook oder auf einen Kamara oder jemanden von denen zurückgreifen und da die Punkte erzielen. Genau, und da Absolut. Ist es auch durchaus an der Sache, dann Pitty hat ja jetzt geschrieben, hier junge Wide Receiver zum Beispiel, da würde ich zum Beispiel, wenn ich in Winnow gehe, würde ich auf jeden Fall irgendwie so einen Jamar Chase oder sowas schon probieren zu verkaufen. Nicht, weil er keine Punkte scored, sondern einfach, ja, weil ich mit dem Value, von den Jamar Chase hat, einfach einen Cooper Kupp und vielleicht noch einen Running Back dazu, also einen von den genannten gerade eben, noch dazu bekomme. Ne? Also das sehe ich schon als Möglichkeit.
Was bekommst du da noch auf Davante Adams drauf zum Beispiel?
Ja, also irgendwo, keine Ahnung, einen David Montgomery zum Beispiel auf jeden Fall und vielleicht auch noch irgendwie einen Darren Waller aktuell. Also das ist komplett absurd. Ja. Ne? Dementsprechend ist es hier das eben die Herangehensweise.
Ja. Definitiv. Ich kann dir da im Großen und Ganzen nur zustimmen. Falls ihr übrigens hier noch Hintergrund hört, mittlerweile ist die ganze Truppe eingetroffen, die sich jetzt gleich den Bachelor reinzieht.
Ja, man hört.
Die Mädels haben schon Spaß.
Ja.
Das ist wunderbar. Genau, also ich kann dir da im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht zustimmen. Ich würde nur nochmal wirklich, das hast du jetzt zweimal gesagt, ich würde es nochmal betonen, im Rebuild, wenn ihr Wert gewinnen müsst in dem Team, dann kettet euch nicht an eure Top-Assets. Das bringt nichts. Wenn du da Patrick Mahomes oder Josh Allen hast, du musst sie am Peak einfach verkaufen. Wenn du den Wert halt irgendwie erzielen kannst, den sie eigentlich haben sollten, mit jungen, aufstrebenden Spielern, die Start-up-Draft-Boards über die nächsten Jahre quasi hochschießen können, dann bringt euch das viel mehr, als den Quarterback zu haben, der jetzt 1-0-1 ist und im nächsten Jahr 1-0-9, weil er sich verletzt hat.
Ja.
Das ist einfach schwierig dann.
Ja, genau. Und das ist halt eben auch das, Ja, gerade so Receiver eben auch, wie gesagt, Chase wieder das Beispiel. Wir haben es bei Beckham in der Vergangenheit gesehen. Der hatte Top-Jahre, ne, oder auch Des Bryant und sowas. Das waren halt echt Top-Picks in Dynasty auch. Aber dann kam eine Verletzung zur nächsten und dann kam irgendwann der Fallout. Und dementsprechend macht es da wahrscheinlich einfach mehr Sinn, die dann zu traden und dafür dann irgendwo da so ein bisschen. Ja, das zu diversifizieren, ne? Schönes Wort. Also einfach auf verschiedene Pferde zu setzen, nicht
Absolut.
alles in das eine Goldstück praktisch zu legen.
Genau. Kapitalbindung ist ein richtiger Kostenfaktor, sozusagen. Ihr verzichtet auf Wertsteigerung in dem Moment, wenn ihr da in sowas investiert. Nur für Sicherheit quasi. Vermeintliche Sicherheit eben. Genau. So viel, glaube ich, zur Roster Construction und so weiter. Jetzt das nächste Thema, das wir hier auf der Agenda haben, ist der Startup Draft. Und da kommt die erste Frage von Tommy H09. Du hattest die letzte vorgelesen, oder? Bin ich dran? Genau. Der fragt: Gibt es einen allgemeinen Wert, dem man Spieler in Startup-Runden, also zuordnen kann? Beispiel: Für Spieler aus Runde 1 möchte ich mindestens zwei Firsts haben. Gerne für mehrere Runden erwähnen, falls ihr sowas habt, beziehungsweise es sowas gibt. Ja, Phil. Keine einfache Frage, kannst du die beantworten?
Ja, gibt's so, kann man so pauschal natürlich nicht sagen. Es gibt jetzt nicht, ein First-Round-Pick ist jetzt 3 First wert zum Beispiel. Aber ja, ich habe beispielsweise im Discord habe ich mal aufgeschrieben, welche Spieler zum Beispiel, wie ich die sehe von der, und habe die auch mal so ein bisschen beziffert vom Wert her. Genau, also das kann man da sehen und also es verhält sich schon so, dass zum Beispiel das erste Tier, würde ich jetzt einfach mal nennen, besteht für mich aktuell aus Mahomes, Josh Allen und Justin Herbert. Diese drei sind da drinnen, die haben den höchsten Wert und danach geht es dann halt runter. Ne? Und das ist immer tierweise, nicht rundenweise. Ich habe aber trotzdem zu spaßeshalber mal so ein bisschen geguckt und habe mal so ein bisschen im Kopf beziffert. Und jetzt, ne, das ist natürlich auch immer so ein bisschen das eigene Value-Verständnis. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, wer ist das wert. Aber ich würde mal so sagen, also wie gesagt, Runde 1 hat so ein bisschen die eigenen Gesetze, Runde 2 auch noch, wo wir wirklich Spieler haben, die dann auch teilweise mehr als 3 First vom Wert her rein wert sind. Und dann aber so circa ab Runde 3 kann man sagen, irgendwo Runde 3 ist so ganz grob 2 First wert, ab Runde 4 so ganz grob ein First plus ein Second und dann Runde 5 bis 7 so circa ein First. So, ne, das ist jetzt mal so ganz grobe, was ich jetzt so festgestellt habe, das wird nie hundertprozentig passen, ne? Also ganz klar, wie gesagt, immer tierweise, aber so, das war jetzt so, was mir aufgefallen ist, was ich im Groben und Ganzen für die Spieler so ansetzen würde. Wie gesagt, es ist aber natürlich immer
Ja, aber
tierabhängig.
ich finde das gar nicht so, also finde das gar nicht schlecht, und vor allem deckt sich ja auch ein bisschen damit, wo ich sage, so ein Late First hatte ich ja mit einer 9. Runde, 8., 9. Runde beziffert. Das kommt ja dann gar nicht schlecht hin, dass du sagst, so ab Runde, ja, 6, 7 vielleicht bist du mit einem zufrieden, weil du natürlich nicht davon ausgehst, dass das unbedingt ein Late First ist. So, sondern kann er mitwerden. Von dem her, ja, also ich finde, man kann sich halt angucken, wo gehen denn in Rookie Drafts, also wenn ihr Rookies mitdraftet, wo gehen denn diese Rookies, die ja, Ende der ersten Runde gepickt werden und so. Das kommt immer auf die Draftklasse an, aber kann man sich ja sogar wenn ihr mal ADPs anschaut von Spielern, also von Startups mit Rookies inkludiert, könnte man sehen, wo so der Pick 1-1 1,5, 1,12 und so weiter geht. Das variiert schon natürlich von Jahr zu Jahr, aber es variiert auch nicht total krass. Also eine schwächere Draftklasse wird natürlich mal ein, zwei Runden später sein, der 1,12, und vielleicht ist mal kein Prospect dabei, das schon in der Ende der ersten Runde geht, so wie es T-Law letztes Jahr war. Aber trotzdem sind die, also in jeder Klasse gibt es, glaube ich, immer jemanden, der irgendwann über die Offseason in die zweite Runde creept, oder?
Ja,
Ohne geht
wird
das
auch
nicht.
ganz ehrlich, wenn einer der Top Running Backs oder sowas oder der Quarterbacks in diesem Jahr irgendwie einen Top Landing Spot bekommt und einen Hype bekommt, dann wird das wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder passieren.
Ja, safe. Also Hall mit geilem Landing-Spot, da kann ich euch schon sagen, dann ist der 2,6, 2,8 und so kann der dann auf jeden Fall gehen. Wir haben ja gerade davon gesprochen, wie wertvoll junge Top-Running-Backs sind
Genau.
und warum. Genau.
Dann kommen wir
Richtig.
direkt zur nächsten Frage von Giska. Das bezieht sich auch auf den Startup Draft. Und zwar Frage zur Diskrepanz von Rookie Picks Value im Startup im Vergleich zu Trades. Kann es sein, dass man in Drafts eher die Opportunity sieht und in Trades mehr das Risiko? Oder ist man in den Trades quasi befangen, weil der abzugebende Spieler schon im eigenen Besitz ist und Dinge, die man besitzt, gefühlt immer wertvoller sind? Was ist eure Erfahrung dazu?
Also meine Erfahrung ist, im Startup-Draft sind Rookie-Picks am billigsten. Und natürlich ist es so, dass jemand, der einen Rookie-Pick dann hält, im Zweifel, ja, wie soll ich sagen, den gerne weiterhalten will und nicht so leicht abgibt wie damals. Ich glaube aber nicht unbedingt, ich glaube ehrlich gesagt, dieses, das ist mein Spieler und den gebe ich nicht ab, weil ich liebe diesen Spieler, das ist gar nicht so der Grund. Ich glaube, dass Rookie-Picks, warum die schwierig zu kriegen sind, ist, dass jeder ganz genau merkt, also du kennst dann im Vergleich zum Startup, kennst du dein fertiges Roster. Und du machst ja auch Erfahrungen, wie liquide einzelne Spieler sind. Du merkst, scheiße, im Startup konnte ich die ganze Zeit traden. Da war das überhaupt kein Problem. Ich konnte den Spieler, den ich wollte, da habe ich natürlich dann einfach nach vorne getradet, habe das und das abgegeben. Und das geht halt dann nicht mehr. Du hast dann nicht mehr so viele Assets in deinem Team, die andere auch wollen und wo die bereit sind, einen guten Preis zu zahlen. Und deine Picks oder dein First-Round-Pick im Prinzip ist halt das eine Asset jedes Jahr, das du abgeben kannst, wo Leute Interesse dran haben. Und das machst du halt nicht so leichtfertig. Und du weißt ja auch, hey, ich will jetzt auch nicht über die nächsten Jahre voll am Arsch sein, wenn ich meine Rookie-Picks abgegeben habe. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass man zu sehr an dem einen Spieler hängt, sondern ich glaube wirklich, dass das Problem ist, dass die meisten merken, shit, ich verliere meine Liquidität, wenn ich das mache.
Ja, und ich glaube einfach auch, wie gesagt, oftmals, wenn man jetzt so Draft-Picks im Startup-Draft mitdraftet, dass die Leute einfach das gar nicht so richtig vor Augen haben. Ne? Dass gerade jetzt in der Phase aktuell ist das für viele, haben sich vielleicht noch gar nicht so richtig mit der Draft-Class beschäftigt, haben vielleicht mal ein paar Namen gehört und sowas, glaube ich, denke ich schon. Aber viele denken, naja, gut, okay, wer wird das schon sein? Wie gut, und dann nehme ich lieber den bekannten Spieler. Den ich jetzt schon mal gehört habe, bevor ich da jetzt irgendwie einen Unbekannten nehme und vielleicht ist der doch scheiße oder wie auch immer. Oder landet vielleicht, wenn wir jetzt gerade, ne, vielleicht landen ja alle in blöden Landing-Spots und dementsprechend keine Ahnung, ob die überhaupt irgendwas wert sind. So, dass das teilweise noch die Herangehensweise ist. Und das wird sich ändern, ne? Also je näher wir an den Rookie-Draft ranrücken, desto früher werden eben auch diese Picks gehen. Werden sich mehr damit auseinandersetzen, bekommen ihre Lieblingsspieler, sagen, okay, alles klar, den muss ich unbedingt haben. Und naja, das peakt dann halt auch darin, dann Rookie-Draft-Zeit, ne? Dann werden wir halt, die Rookies wieder, werden dann sogar überbewertet sein, quasi. Vielleicht, ne? Also, das, genau. Aber dementsprechend aktuell, ich glaube, es ist aktuell einfach die Zeit noch, ne? Dass wir eben diese Unbekannte, ne? Landing Spots ist halt eben immer so ein Punkt, solange der nicht bekannt ist, ist es halt auch immer so ein bisschen dieses Rätselraten. Ich meine, deshalb werden wir ja in den Draft Rankings, die wir ja dann vorhaben, werden wir es auch wieder sehen. Vorher können wir viel mutmaßen. Ich mochte letztes Jahr zum Beispiel Rashod Bateman, eigentlich den Spieler sehr, hasse halt den Landing Spot. Und dementsprechend ist er bei mir dann halt von irgendwo late first auf mid second ge gefallen.
Gerutscht,
Ja,
ja.
so, ne? Das kann natürlich auch passieren.
Ja, das stimmt absolut. Ich glaube generell vielleicht einmal noch kurz die These, dass man im Draft eher risikoreicher agiert und in Trades das Risiko mehr scheut. Ja, das wird sicher auf viele zutreffen. Das ist, glaube ich, ganz normal irgendwo. Das ist, ja, weiß gar nicht. Das gibt es in so vielen unterschiedlichen Bereichen. Was motiviert Menschen mehr? Gib ihnen Geld erst im Voraus und droh ihnen damit, es wegzunehmen. In dem Moment, dann ist er viel motivierter, als sich einen Bonus zu verdienen, den er am Ende erst gezahlt bekommt. Das ist so ein Beispiel, das ist das Einfachste. Und genauso ist das da auch. In dem Moment, wo du das hast, du willst auf das aufpassen, das wird's geben. Das ist einfach so. wird man aber auch nicht ändern. Man muss das in Trades dann, das ist deswegen auch die Kunst des Tradens irgendwo, ne?
Ja, es ist ja auch da auch wirklich einfach, wie gesagt, gerade der Zeitpunkt, wann trade ich für Rookie-Picks. Also das ist auch während der Saison, man sieht es immer wieder, was dann für Spieler, für was für Picks abgegeben werden. Probier jetzt mal
Ja.
James Conner für einen First-Round-Pick wegzutraden. Ja,
Ja.
da kann ich dir aber sagen, da kriegst du einen Vogel.
Versuch mal einen frühen Second für den zu bekriegen, ja.
Ja.
Versuch mal für Cordarrelle Patterson einen frühen Second zu
Und genau, und probier mal einen
bekommen.
von den beiden
Ja.
während des Rookie Drafts wegzutraden. Dann bekommst du vielleicht einen
Ja.
5-Runden-Pick, wenn es ganz gut läuft. Also, ja,
Ja,
das war
das
natürlich immer
stimmt.
eine Übertreibung, aber
Ja.
so ungefähr läuft es ja.
Ja.
Ne? Dementsprechend,
Ja.
also, ja, ich
Klar.
bin gespannt. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie das mit den 23er-Picks sein wird. Also, die 23er-Klasse wird ja sehr, sehr gehypt, nicht nur von uns.
Ja.
Und genau, ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt so über den Sommer und so weiter und auch gerade wenn es Richtung Saison geht, wie das dann laufen wird, ob die Picks auch dann zu bekommen sind oder ob das dann schon eher, dass die Leute eher die Picks behalten.
Ich bin mal gespannt, wie sehr das auch bei mir selbst ja jetzt weiter so anhält, ehrlicherweise, weil wir haben ja jetzt viel über Devi geschrieben die letzten Tage und ich gehe wirklich durch das komplette ja, ich mache ein komplettes Devi-Ranking für mich irgendwie mit 200, 250 Spielern vielleicht sogar, so wo ich mir anschaue, wie haben die jetzt letztes Jahr performt und was gibt es eigentlich für Spieler und also dafür, dass wir ja gesagt haben, kommen so viele Running Backs in 23. Jetzt so wirklich Top-Prospects sind es halt, glaube ich, jetzt, also vier, mit denen ich mich richtig wohlfühle, wo ich sage, das sind wirklich Top-Talente. Und dann wird es auch fishy wieder werden. Also
Ja, gut.
es wird auch nicht so sein, dass ein 23-204 der 22-106 ist. Also weißt du, das ist halt auch, irgendwo glaube ich,
Nein.
wir sind wirklich im Übertreibermodus oder viele sind das halt mittlerweile mit 23er
Aber
Picks.
wenn du da 10 Talente hast oder 10 oder vielleicht auch 12, wenn wir wieder irgendwelche Late Breakouts haben und so weiter und so fort, den
Ja.
Jameson Williams, den Kenny Pickett und so weiter, die Spieler gibt es halt jedes Jahr
Ja.
und das noch zu der Klasse hinzufügst, zu diesen Top Receivern,
Ja.
diesen Top Running Backs, Bryce Young, dann hast du halt schon irgendwo 12 bis 14 Spieler, die wahrscheinlich in der aktuellen Klasse Top 5 Picks wären, ne? So, und das ist eben das Ding halt,
Hoffen wir
ne?
mal.
So, und so
Hoffen
sieht
wir.
es zumindest
Hoffen wir es.
aktuell aus.
Ja. Ja, ist schon geil. Ist natürlich schon geil. Ja, will ich auch nicht sagen. Also, tradet sie um Gottes Willen nicht weg.
Wollte gerade
Wirklich behalten. Ich bin nur selber einfach echt gespannt, weil ich ja auch den vielen Leuten traue, die irgendwo sich damit ja schon
Ja, klar.
auseinandersetzen. Und ich habe es definitiv nicht in der Tiefe getan bisher. Und ja, bin mal gespannt, wo da meine Evaluation dann endet.
Erstmal stellen wir die 22er Klasse, denke ich, in den nächsten Wochen noch ja, mehr als intensiv vor. Und dann schauen wir mal.
Das stimmt.
Da an der Stelle mal die Frage so an alle Hörer. Wie interessant findet ihr es eigentlich mal so, vielleicht so einen Ausblick auf die 23er und vielleicht auch 24er Klasse zu bekommen, um so ein Pick-Value einzustellen? Wie gesagt, wäre das was für eine eigene Folge oder sagt ihr, naja, uns interessiert erstmal die 22er Klasse? Also wenn da gerne auch mal ein Feedback zu geben, würde mich halt interessieren, weil wir uns damit, wie Flo gerade schon gesagt hat, extrem auseinandersetzen und ja. Wenn das interessant ist, dann teilen wir das natürlich auch gerne mal. Genau,
Genau.
dann.
Cool. Dann kommen wir zum letzten Segment unseres Mailbags und der handelt von Ligenformaten bzw. Settings. Und die erste Frage kommt von Swiss Guy. Was haltet ihr von Ligen mit nur einem fixen Running Back Spot?
Ja, es wertet halt den Running Back massiv ab, ne? Also das muss man da, glaube ich, schon sagen. Und wie immer, also ich bin mittlerweile wirklich überhaupt kein Fan mehr von vielen Flexes. Also es ist einfach so, je mehr feste Spots da sind, je mehr Need wird einfach generiert und dadurch werden halt Trades angekurbelt, beziehungsweise ja, wird die Aktivität der Liga einfach gestärkt, glaube ich. Dementsprechend, also würde ich auch mittlerweile wahrscheinlich empfehlen, immer mindestens 2 Running Back Spots, 3 Wide Receiver und einen Tight End fest zu haben. Und wie gesagt, dadurch werden einfach Needs generiert, sodass man dann eben traden muss. Weil wenn ich einfach nur
Yes.
Flex-Spieler habe, dann brauche ich einfach nur die höchsten Scorer und dann kann ich halt auch, keine Ahnung, Best Ball spielen. Und dann das ist sowieso,
Ja.
ja, ist ja halt so, ne? Dementsprechend.
Ja, ich sehe es. Ich sehe es ja genauso. Wir haben das jetzt schon so oft drüber gesprochen. Der Pain, natürlich ist der Pain real, wenn du deinen Running Back verlierst und so durch Verletzungen. Natürlich ist es frustrierend, aber komm, das ist auch Teil des ganzen Spiels und das ist Teil des, ja, am Ende wollen wir doch auch eine Herausforderung haben, so beim Management und nicht einfach jeder sitzt so auf seinen Spielern und ja, dann kommt es irgendwie nur auf die Spielerevaluation an im Prinzip. Das ist ja ein wichtiger Teil von Fantasy oder Dynasty, aber es gibt ja auch noch mehr, es ist ja noch mehr dabei. Und warum soll man jetzt die Schwierigkeit sozusagen runterstellen, wenn, also wofür halt?
Ja.
Ich verstehe das nicht. Das ist wie FIFA auf Anfängerspielen für mich, wenn man nur flext.
Ja.
Das ist nicht cool. Ich bin gar kein Fan.
Nee. Genau. Ich denke, da haben
Genau.
wir auch alles zu gesagt.
Dann, ja, definitiv. Wir haben wieder unseren Flex, wie soll ich sagen, Hate rausgehauen. Und können damit zur letzten Frage von Batu kommen.
Ja, mit der Instagram-Karriere, Fitness-Insta wird es dann wohl nix, wenn wir Flex-Hate haben, aber
Oh.
genau, kommen wir
Eieiei.
zur Frage von Batu. Und zwar hat er zum Thema IDP gefragt. Ich hätte Lust, dieses Jahr mal in IDP zu probieren, habe aber gar keine Ahnung davon. Tja, Batu, das ist natürlich schade. Nein. Der Übergang Redraft zu Dynasty ist ja noch recht simpel. Naja, für einige nicht. Aber wenn es. So, sorry, jetzt auch wieder hier ernst. Tut mir leid, ein bisschen albern hier. Aber es wäre ganz cool, wenn ihr die Basics von IDP erklärt und den ein oder anderen Anfängertipp gebt. Ungefähre Rosterausmaße, Starterplätze, Scoring-Settings, Priorisierung verschiedenster Positionen. Und so weiter. Vielleicht finden sich ja noch andere, die diese Offseason in das Format starten wollen. Ja, dazu findest du bestimmt im Discord Leute, die da Bock drauf haben. Genau, dann Flo, dann erzähl doch mal ein bisschen über
Genau,
IDP.
also wir haben ja letztens schon mal ein bisschen das angerissen, wo ich auch gesagt habe, ich finde es echt cool. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um warm zu werden damit, mit dem Format. Aber mittlerweile bin ich echt ein Fan davon auch und finde es cool, möchte es nicht missen als zumindest kleine Seiten, ja, so Gimmick in meinen ganzen Dynasty liegen. Möchte es eben nicht in allen haben, aber 2, 3, 4 ist cool. Zu Rosterausmaßen, Starterplätzen, Scoring-Settings. Ja, also ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil, wie gesagt, ich mache das echt nur so nebenher und es ist der mit Abstand, glaube ich, kleinste Bereich von Evaluation oder ja generell, womit ich mich in Fantasy so beschäftige. Deswegen nicht zu viel. Da kann man aber, glaube ich, Mics in Motion auf jeden Fall empfehlen. Hört euch da den Podcast an. Und ja, es wird auch in der Offseason, glaube ich, mal eine Chance geben, dass wir auch da mal einen Deep Dive reinmachen in das ganze IDP-Thema. Dann auch mit Focus Dynasty natürlich. Aber die Jungs machen da auch echt einen guten Job, also hört da gern mal rein, wenn ihr ja, dafür Zeit findet. Ungefähre Rosterausmaße, ja, ich sehe das wie in der Offense, nicht zu klein machen. Heißt, es sollten schon auch irgendwie 9, 10 Starter sein. Je nachdem, was ihr offensiv habt, das irgendwie defensiv halt matchen, finde ich. Und Scoring-Settings tatsächlich, guckt da bei Mics in Motion nach. Deren Standard-Scoring-Settings finde ich super cool. Die, also fand ich, waren ausgeglichen in damit haben wir jetzt unsere zwei IDP-Ligen ja auch gespielt und das hat, finde ich, gut gepasst. Ja, und Priorisierung verschiedenster Positionen. Ich fände es cool, wenn Sleeper das mal ja, mit anbietet, dass man die Positionen noch genauer unterteilen kann. Heißt, dass man wirklich zwischen Edge und Defensive Tackle zum Beispiel einfach unterscheiden kann. Oder Inside-Outside-Linebacker. Gut, Outside-Linebacker wird unter Edge laufen. Halt so, dass man das noch ein bisschen genauer hinbekommt. Da kann man dann auch ja jeweils noch mit D-Line und Linebacker als Flex zusätzlich so ein bisschen für Entlastung sorgen, dass es auch nicht zu starr wird. Genauso wie wir es halt in der Offense auch machen. Aber ja, ich denke, das sind so die Basics und ja, ich glaube, Roster, sage ich mal, oder Positional Value ergibt sich dann, wenn ihr euch mal damit auseinandersetzt, welche Spieler wie gut gescored haben und so weiter und das auch über die Jahre bestätigen.
Genau, also da habe ich mir so ein bisschen so eine kleine Brücke eigentlich gebaut, und zwar das mal so ein bisschen auf die Offense umgelegt. Also also vom Positionsbezug, also so D-Liner, also besonders D-Ends starten wir in der Regel, ne, solange es noch kein Muss ist, eben auch die Tackles zu starten. Natürlich Aaron Donald oder so ist eine Ausnahme, aber ich sag mal so, die Defensive Ends sind so ein bisschen die Wide Receiver, ne? Gerade so die Topstars kann man so vergleichen, weil die eben, ja, ich sag mal, ein relativ langes Leben haben, gerade diese Stars, ne, wie die Bosas oder TJ Watt oder so, die in die Richtung, und eben diese Boom-Games haben, weil Sacks natürlich ordentlich Punkte bringen, und wenn dann so ein TJ Watt mal drei Sacks, eine Interception und irgendwie ein Forced Fumble hat, dann macht er halt auch mal irgendwie 40 Punkte, ne? Und das irgendwie erinnert mich so ein bisschen an Wide Receiver. Und die Linebacker sind eher die Running Backs, die liefern konstant eigentlich ihre Punkte, einfach durch Volume bei den Tackles, sind aber auch dann oftmals leichter zu ersetzen. Also du findest Linebacker eigentlich wie Sand am Meer, außer die natürlich auch da wieder die Topstars so, und aber die verletzen sich auch schneller, sind schneller weg vom Fenster, und genau, und deswegen habe ich die mal so ein bisschen mit den Running Backs verglichen. Und die DBs sind so ein bisschen die Tight Ends, und zwar ja, da gibt es nicht viele ganz gute, und wenn, sind die vor allen Dingen Big Play abhängig. Ja, gerade so INTs und sowas, natürlich da auch wieder ja, Punktelieferanten, aber die werden in der Regel nicht so konstant punkten. Da vor allen Dingen natürlich Safeties deutlich wertvoller. Also da war zum Beispiel Derwin James der beste Scorer in unserer Liga, als Corners, weil Corner natürlich, ich sag mal, außer jetzt hier zum Beispiel Meister
Trevon
Trevon
Diggs.
Diggs, natürlich gut für so ein Format. Also bei Corners würde ich ja zum Beispiel nie diese Topstars, die jetzt nur auf dem Island sind, nie angeworfen sind, nehmen, sondern wirklich die auch, also Slot-Corner, die auch viel tackeln und vor allen Dingen auch öfter angeworfen werden. Also das ist immer so ein bisschen da so ein Punkt, und
Solange du für aufgegebene Yards und Coverage noch nichts an
ja,
Minuspunkten
genau.
bekommst, ist Trevon Diggs noch gut startbar.
Genau, auf jeden Fall. Ja, genau. Also das sind so ein paar Punkte, die ich mir da noch zu den einzelnen Positionsgruppen aufgeschrieben habe. Vielleicht noch ganz interessant, so die Topstars wie ein Micah Parsons oder auch ein TJ Watt, der so ein bisschen der CMC der IDP war im letzten Jahr. Also ja, das ist halt so ein Monster, ne? Also der ist schon irgendwie, der hatte, glaube ich, über 19 Punkte im Schnitt, und irgendwie
Krass.
die zweitbesten Scorer im gesamten IDP-Bereich lagen bei uns irgendwie so um die 15 oder sowas. Also genau, also der ist schon ein deutlicher Unterschiedsspieler dann auch gewesen. Und ja, genau, also im Startup kann man so aus meiner Sicht, um das vielleicht nochmal zu sagen, so ab Runde 5, 6 irgendwo, ab Runde 6 eigentlich wahrscheinlich eher darüber nachdenken, über die Topstars im IDP-Bereich.
Finde deinen Vergleich Tight End Defensive Back echt gut. Gerade da auch noch nicht nur Big Play abhängig, sondern es gibt ein paar Elitäre und dann gibt es ganz, ganz viel, ja, Suppe.
Ja, genau.
Und es war sehr traurig. Ich habe deswegen, so wie ich dieses Jahr viel Wert auf Elite Tight End gelegt habe, was ja so semi geklappt hat, dann wegen der Tight Ends, die ich da vor allem gedraftet habe. Ja, das habe ich, so habe ich es auch mit Defensive Backs gemacht, beziehungsweise ich habe in beiden Ligen, glaube ich, Jamal Adams gehabt. Und ja, was habt ihr mit dem Blitzboy gemacht? Ihr habt ihn kaputt gemacht. Pete Carroll oder wer auch immer da für diese Defense verantwortlich ist, hat sich entschlossen, ihn nicht mehr jedes dritte Play blitzen zu lassen. Und das war echt ein herber Schlag für für den Output von Jamal
Ja, hat sich dann ja
Adams.
auch verletzt, ne? Aber derjenige,
Ja, aber auch davor
der
schon.
dafür verantwortlich war, Ken Norton Jr., wird dafür nächste Saison nicht mehr verantwortlich sein. Also dementsprechend ist Hoffnung da.
Nice, das ist wirklich gut zu sehen. Das ist gut zu sehen.
Ja, genau, vielleicht auch wichtig zu sagen, ihr bekommt hier natürlich auch die volle Info zu den IDP-Rookies. Also wir haben da schon
Yes.
was geplant, und seid da auf jeden Fall gespannt mit, so wie es aussieht, mit einem Gast auch. Also von daher, da wird auch was kommen.
Ich habe heute schon ein bisschen den Grind angefangen mit IDP-Rookies. Habe ich schon mal so reingelurrt, was so an Linebackern eigentlich
Chad
reinkommt.
Muma und Nakobe
Also,
Dean
ich, ja,
und
der Kobe Dean, der ist so ein bisschen,
Devin Lloyd.
nach dem ersten Ding, der sah echt ganz gut aus. Aber ja, kommen wir dann zu gegebener Zeit dazu, wenn ich auch wirklich was sagen
Ja,
kann.
ich dachte, du hättest jetzt so eine halbe Stunde einen Vortrag. Ja,
Ja, klar,
sonst
Aiden Hutchinson
überlegst du dir, sonst musst
und
du gleich hier,
dann,
ich wollte schon sagen, Germany's Next Topmodel, aber es ist aber der Bachelor. Gleich
Richtig, es ist der
mitgucken.
Bachelor, aber ich werde mich hier weiter in meiner Höhle eingraben und die Devi, den Devi, ja, Hype
Also
weiterfahren. Ich werde noch schön analysieren jetzt.
kein Hugo für dich.
Nee, 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 kein Hugo für mich. Ich hole mir jetzt gleich meine Semmeln, mein Abendessen
Ah
wartet
ja, siehst du.
und dann geht's weiter.
Ja, perfekt.
Genau. Gut, ja, 2-Stunden-Marke, knapp geknackt, zumindest im Original. Man schaut, was davon übrig bleibt nach dem Bearbeiten. Euch vielen Dank fürs Zuhören, dir vielen Dank für deine Zeit, Phil. Wir hören uns.
Danke, dir auch. Bis dann.